Und das funktioniert nicht mehr. Ich glaube, dass heute Politik, die begeistert, eine Unmittelbarkeit, eine Menschlichkeit und auch einen sich selbst aussetzen, ne? Also halt nicht hinter irgendwie einer Schutzwand zu stehen, voraussetzt.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich möchte euch davon erzählen, was ihr gleich hören könnt. Ihr könnt gleich ein Gespräch hören mit Ricarda Lang. Wir waren spazieren in Schöneberg. Wir waren auch laufen in Schöneberg. Ricarda Lang kennt ihr, das ist die ehemalige Bundesvorsitzende der Grünen, die zusammen mit Omid Noripur 2024 November zurückgetreten ist. Darüber reden wir aber weniger. Wir reden eher über den Zustand der Politik in Deutschland. Wir reden über Körperbilder, wir reden über Fitness, wir reden darüber, was Laufen mit einem macht und warum man Laufen erst scheiße findet und dann irgendwie doch gut findet. Wir reden darüber, wie die Situation der Demokratie in Deutschland ist, wo sich Deutschland gerade auf einem Marathon befindet. Also an welchem Kilometer empfindet Ricarda Lang unser Land? Und natürlich sprechen wir auch über Sachsen-Anhalt und das große Versagen der Grünen in den neuen Bundesländern nach der Wende und warum sie es nicht geschafft haben, die Bürgerinnen und Bürger der ehemaligen DDR für ihre Politik zu begeistern, obwohl ja mit Bündnis 90 Menschen am Fall der Mauer beteiligt waren, die große Klimavisionen hatten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gespräch. Und an dieser Stelle möchte ich euch darauf hinweisen, dass wir ein Patreon haben und dass sich dieser Podcast ausschließlich über Patreon finanziert und seine Patreons und Patreoninnen, die monatlich 3, 5 oder 9 Euro bezahlen. Aber an der Stelle will ich noch was anderes erzählen. Und zwar wird es große Umstellungen bei Alles muss rausgeben. Der Podcast wird umbenannt werden in TMI. Hinter TMI verbirgt sich der Name Too Much Information. Dahinter verbirgt sich, dass mein Team und ich in Zukunft geschlossen und gemeinsam auftreten werden und über einen Podcast hinaus mit euch journalistische Inhalte teilen möchte. Einen ersten Versuch haben vielleicht einige von euch auf Instagram gesehen. Unsere Berichterstattung aus Sachsen-Anhalt, die sich ja auch in diesem Podcast niedergeschlagen hat, ist ein Versuch, wie man zukünftig journalistische Inhalte gestalten kann, wenn man kein großes Medienhaus im Rücken hat und wir gemeinsam mit einer Community gestalten wollen, worüber wir berichten wollen und was ihr hören wollt und was euch interessiert. Deswegen dieser kleine Hinweis am Rande. Wenn ihr mehr davon wollt, unterstützt uns, denn das macht diesen unabhängigen Journalismus möglich. Auf Wiederhören, euer Thilo Mischke. Das wollte ich schon immer mal sagen.
Alles gut, ich bin, also mein Lauftempo, damit ich nebenher reden kann, ist sehr gering. Ne?
Okay.
Ich bin auch immer bei so Zone 2 läuft. Ne? Ich habe damit jetzt erst angefangen, ich bin eigentlich von diesem Halbmarathon gar nicht jetzt arg professionell trainiert, sondern einfach immer so ein bisschen laufen gegangen und guckt, wie schnell bin ich und jetzt erst so ein bisschen angefangen mit, man kann Zone 2 laufen.
Ich habe dann irgendwann angefangen, so eine App zu benutzen, die tatsächlich mir sagt, wann ich welche Läufe wie machen muss.
Ja, das ist total klug. Welche hast du da?
Runner. Die ist von Strava, das heißt sozusagen gleichzeitig dieser unangenehme Vergleich von Leistungen wird mithilfe dieser App noch gefördert.
Ja.
Aber Flo und ich, wir sind dann, glaube ich, so 10 Strava-Freunde und wir beide liken unsere Beiträge gegenseitig. Das ist das, was wir da machen.
Ich glaube ich, auch so 8 oder
so. Weil ich traue mich auch nicht, Fremde. Genau, ich will dann, so eine Fremde will ich da nicht annehmen.
Ich hatte es ganz zu Beginn tatsächlich aus Versehen mal öffentlich gestellt und dann haben mir auch so ein paar Leute geschrieben und waren so, willst du, dass jeder sieht, wo du morgens laufen gehst und wahrscheinlich dann auch weiß, wo du wohnst? Ich war so, wahrscheinlich.
Genau, das war so irgendwie so.
Das ist schon ein bisschen ein unangenehmes Gefühl. Obwohl ich natürlich auch dauernd diese Bilder in meiner Timeline habe von Leuten, die uns so sind, so yay.
Obwohl ich ehrlich zugeben muss, ich finde dieses Posten von so, ich habe jetzt diesen Lauf wieder, also Halbmarathon posten, dass man damit gemacht hat, finde ich total okay, weil ich gehe auf die Seite.
Okay, ich würde sagen, dass wir einfach, wir können auch, glaube ich, hier unten rum, das ist wahrscheinlich ein bisschen entspannter. Und das sind wie so zwei Parks nacheinander. Also das ist jetzt noch dieser, da vergesse ich meinen Namen. Und dann kommen wir da irgendwann an die Straße, gehen da drüber und dann kommt man sozusagen nochmal in den Volkspark Wilmersdorf und kann da nochmal durchgehen.
Dann
und
machen wir das so. Ich habe auch 20 Euro in der Tasche, können wir auch noch eine Cola oder einen Kaffee irgendwo
trinken. Perfekt, so. Sehr gut. Top, dann würden wir einmal hier runter anfangen.
Ja.
Okay.
Los geht's.
Und du gibst uns ein Zeichen, falls ich nicht langsam genug bin und es noch langsamer werden soll.
Also was ich sagen wollte, ist, Flo ist mit mir den Berlin-Marathon so rückwärts gelaufen. Okay, er ist ein Marathon rückwärts gelaufen. Mit dieser Kamera in der Hand.
Aber die sind nicht schwer.
Ja, trotzdem.
Ja, also
ich würde bin halt bei einem Marathon vorwärts. Also ich weiß, bei diesen 21 ja. schon echt. Boah.
Nee, also ich fand den Marathon wirklich, ich kann das nicht empfehlen.
Ja. Ich hatte natürlich diesen komplett überschwänglichen Adrenalin-Moment nach dem Halbmarathon. Hat dann so mein Mann, der war in Kanada währenddessen, ich habe geschrieben, ich glaube, nächstes Jahr mache ich Marathon. Mhm. Als ich dann am nächsten Tag es kaum vom Bett zur Toilette geschafft habe, habe ich schon größere Zweifel gehabt. Und ich finde halt immer, also mein Mann geht auch manchmal laufen, aber jetzt nicht so intensiv.
Ja.
Und das heißt, es wäre halt schon, wir haben super selten mal einen Sonntag gemeinsam. Und dann noch ein Hobby zu haben, wo du halt regelmäßig drei bis vier Stunden, das ist ja schon noch mal was anderes, als zu sagen, ich gehe jetzt mal für eine Stunde zum Sport oder so. Das ist dann so eine zeitliche, also das ist, glaube ich, bei mir fast das Krasseste, dass ich denke, um dann nicht komplett zu sterben oder dir irgendwas dich zu verletzen, müsstest du so eine zeitliche, intensive Vorbereitung reinstecken.
Also, schön, dass wir uns zum Laufen verabredet haben. Ein bisschen aus dem Vorgespräch werde ich auch mit reinnehmen, weil ich das schon spannend fand.
Ja.
Und wir haben gerade über Marathon gesprochen und über diese, ich wollte nämlich jetzt gerade ansetzen und dir erzählen,
ja.
Der Marathon ist so, es ist nur Selbstzerstörung. Da ist nichts, da gibt es ab Kilometer 21,
das
wirklich,
denke ich mir.
Gibt's also, nichts Schönes mehr.
Ich habe den Halbmarathon gemacht und da war es halt tatsächlich auch einfach so, ich finde so bis 15 ist es vollkommen in Ordnung.
Ja.
Ab 15 fängt es an, so ein bisschen schmerzhaft zu werden. Und die letzten 2 Kilometer, ich meine, man hat dann das große Glück, dass da viele Leute am Rand stehen, dass es so ein Gemeinschaftsgefühl und so eine Solidarität gibt, das pusht einer noch. Aber es pusht einen ja schon da, also jetzt in meinem Fall, ich war jetzt auch nicht gut trainiert, aber schon wirklich so durchs Leiden durch. Und die Vorstellung, ich hätte in dem Moment einfach das Ganze nochmal machen müssen.
Das ist das bei Kilometer 21,
holy
also jetzt hier in Berlin.
Moly.
Du hast es und dann weißt du, ach fuck,
das
tut ja schon alles weh. Wie soll ich denn jetzt nochmal 21 Kilometer durchhalten mit diesem Schmerzen, den ich da gerade habe?
Ich bin ja auch immer der Meinung, für manche Dinge sind menschliche Körper einfach nicht gemacht. Ich glaube, Marathon ist noch okay. Aber ich habe jetzt auch wirklich Freunde, die angefangen haben mit diesen 100K-Ultramarathon und sowas. Und da ich mir immer, nein, ich glaube, es gibt irgendwas, was der menschliche Körper eigentlich nicht mehr tun sollte.
Ich bin tatsächlich diese beiden 100K-Sachen, also ich verurteile das überhaupt nicht, wenn Leute das machen. Das ist doch toll.
Nein, verurteilen tue ich es auch nicht, aber ich denke mir immer, das kann nicht mehr gut sein.
Da muss man schon auf jeden Fall sehr obsessiv sein, sowas durchzuhalten.
Komplett.
Das ist so. Aber wer es mag, soll es machen.
Und eine harte Schmerztoleranz haben wahrscheinlich.
Also ich finde es sehr schön, dass wir uns beide heute zum Laufen verabredet haben und will mit dir eigentlich plaudern. Ich habe im Vorgespräch mit deinem, ich glaube, der dich so kümmert um die Termine, habe ich gesagt, ich weiß, ich bereite mich nicht vor mit dieser A, Selbstüberschätzung und B, weil ich denke, man kann sich gut unterhalten einfach. Und
das
darum geht es, glaube ich, auch bei diesem Gespräch. Ich habe ja Laufen immer gehasst.
Ja.
Schwimmen war immer mein Sport. Und irgendwann bin ich einfach mal losgelaufen und habe festgestellt, so scheiße ist es gar nicht.
Ja.
Und dann hat es so 3 Monate gedauert und dann habe ich festgestellt, das ist richtig erfüllend, was ich da mache. Wie war das bei dir?
Ich bin tatsächlich mit 32 Jahren das erste Mal in meinem Leben laufen gegangen.
Ja.
Nee, 31, stimmt nicht, das war letztes Jahr. Ich habe auch, also bei mir war es insgesamt so, ich war eine von den Kindern, die sehr unter dem Schulsport gelitten hat.
So war ich auch.
Die da immer sehr schlecht war, immer die als letztes gewählt wurde. Und dann habe ich mich einfach entschieden während der Schulzeit, ich bin schlecht im Sport und ich mache keinen Sport und es macht mir keinen Spaß.
Das ist genau gleich mein
Leben. Super traurig,
ja.
Wo ich mir auch immer denke, sag ich so scheiße, wir für ein Schulsystem haben, das so vielen Kindern den Spaß an der Bewegung austreibt, statt näher zu bringen. Und dann hatte ich das so mit Anfang 30... habe ich gedacht, irgendwas muss ich machen, hatte dann mit Pilates angefangen und war aber da auch noch
so.
Gab es
dann Auslöser? Also hattest du einen Arzttermin, der gesagt hat, du musst jetzt was machen, das geht so nicht weiter? Oder war es einfach die Arbeit, die dich so gestresst hat?
Es war tatsächlich so ein bisschen der 30. Geburtstag.
Ah, okay.
Weil das ist ja dann doch, ich meine, es ist noch keine Midlife-Crisis, aber es ist ja schon so ein Moment, wo man so ein bisschen auf sein Leben schaut, wie will ich in Zukunft leben, wo man doch auch das eigene Alter ein bisschen bewusster wird und man sich dann fragt, okay.
Schon,
ja, ich finde schon in so einer Hinsicht von, wie geht es mir eigentlich körperlich mit 50?
Aber vielleicht ist dein 30-Sein auch ein anderes, ich werde 30 im
Festdenken.
Ich glaube, dass die Belastungen, die du als 30-Jähriger ertragen musstest,
total
höher waren.
Ja, und ja auch schnell. Also ich meine, ich habe mit Mitte 20 bin ich in den Bundestag gekommen, habe ich angefangen, Spitzenpositionen einzunehmen. Das heißt, da hatte ich natürlich auch keinen klassischen Alltag an Mitte 20-Jährigen. Das war keine Findungsphase mehr. Ist es natürlich für viele Leute, die Ausbildung gemacht haben, auch nicht. Die arbeiten da schon längst mehrere Jahre Vollzeit. Aber es war schon natürlich eine sehr stressige Phase. Und ich habe einfach irgendwann gemerkt, jetzt stecke ich das noch weg.
Ja.
Also ich hatte keine akuten Beschwerden oder Krankheiten. Aber habe halt auch gedacht, das kann halt sein, du arbeitest auf dem Level die nächsten 10 Jahre. Und mit Anfang 40 oder lass es Anfang 50 sein, bist du total fertig.
Ja.
Und darauf hatte ich irgendwie keinen Bock. Und dann war so der Moment, jetzt muss ich was ändern. Und dann kennt es ja jeder von uns, dass man immer sagt, ja, ich ändere was, morgen, irgendwann morgen.
Du hast nicht geraucht.
Ganz selten. Aber nie. Nie mit okay. großer Passion.
Wir beide, also der Kameramann und ich, haben mit großer Leidenschaft geraucht.
Und dann aufgehört?
Ja. Wow. Also Flo hat einfach aufgehört irgendwann. Und bei mir war das aber, ich habe mich dann so richtig ins Leid reingegeben beim Aufhören. Das war dann so.
Aber Glückwunsch.
Ja, ist ja bin schon, ich sehr froh drüber.
Krass. Also ich glaube, wenn einfach mal dieser Suchtfaktor dann dazu kommt. Nee, bei mir war es natürlich einfach das Essen, was dann eine Rolle gespielt hat. Ja. Also Ernährung und dann Sport. Da dachte ich so, okay, irgendwas musst du machen. Und Pilates war dann so ein bisschen die einfachste Version für mich.
Ja.
Konnte ich daheim machen. Ne? Das ist auch oft so ein bisschen so ein schattenbesetztes Thema. Hatte ich das Gefühl, das kriege ich irgendwie hin. Habe das so ein Jahr lang gemacht. Und dann meinte mein Mann, komm noch einmal mit laufen, weil der so ganz gerne mal hobbymäßig laufen gegangen ist. Ich dachte, nein, das werde ich hassen, ich schaffe keinen halben Kilometer, das wird der Horror. Und dann habe ich mich aber einmal aufgerafft und war dann schon überrascht beim ersten Mal, wie viel doch der eigene Körper hinbekommt. Also dann sind wir irgendwie so ein paar Kilometer langsam gelaufen, aber es ging. Und das überhaupt diese Erfahrung mal für mich zu machen, ich glaube von diesem Denken, du schaffst keine 500 Meter, zu, hey, es klappt, es geht, dein Körper kann mehr, als du denkst.
Ja.
Das hat mir einen relativ schnell so einen Kick gegeben. Und ging auch sehr schnell, dass ich eigentlich Bock hatte, mehr davon zu machen, auch so eine Erfüllung drin gefunden habe.
Ich fand interessant, dass du gerade diesen Charme-Aspekt angesprochen hast, den ich beim Sport sehr wichtig finde, dass man den auch mal thematisiert. Weil sehr viele Menschen, glaube ich, gerne Sport machen wollen würden, aber sich nicht ins Fitnessstudio trauen. Oder zum Beispiel beim Schwimmen, wo ich hingehe. Ganz oft gesagt wird, ich traue mich einfach nicht in die Schwimmhalle, Thilo. Ich würde gerne mit dir schwimmen gehen, aber ich traue mich einfach nicht.
Total.
Was rätst du Menschen mit deiner Erfahrung, die du gemacht hast, und der Scham, die man empfindet? Wie überwindet man diese Scham?
Also tatsächlich, du bist den Leuten nicht so wichtig, wie du denkst.
Ja.
Also ich glaube, sich manchmal klar zu machen, ein Großteil der Leute ist sehr stark mit sich selbst und seinem eigenen Leben beschäftigt. Oder vielleicht auch gerade seinem eigenen Leiden, wenn er selbst im Gym ist. Weil das war für mich so ein Aha-Moment. Ich glaube, es ist ja gerade oft für Leute, die etwas dicker sind, dass du dieses Gefühl, man kann es ja auch nicht richtig machen. Also ne, wenn du irgendwie keinen Sport machst, dann bist du halt die faule Socke, die nur rumliegt. Wenn du dann Sport machst, dann machen sich die Leute darüber lustig. Was willst denn du hier jetzt, als ob du Sport machen würdest?
Also das ist die Annahme.
Das war meine Vorstellung. Ja. Auch bevor ich erst mal ins Gym gegangen bin, bevor ich erst mal laufen gegangen bin. Die Leute werden mich anschauen, die Leute werden sich darüber lustig machen. Und es war tatsächlich nicht meine Erfahrung. Weil doch am Ende überschätzen wir, glaube ich, manchmal, wie sehr Menschen sich mit uns beschäftigen, wie wichtig wir im Leben von anderen sind. Und ich glaube, das so ein bisschen kann was total Befreiendes sein, zu merken, it's not that deep.
Ja.
Es ist nicht, du bist den anderen Leuten nicht so wichtig, wie du vielleicht dachtest. Und am Ende macht jeder so ein bisschen sein eigenes Ding. Klingt jetzt fast so ein bisschen traurig, aber kann in dem Moment eigentlich auch was Schönes haben, weil es so ein bisschen so ein Leben und Leben lassen.
Ich meine, bei dir ist es auch nochmal anders, weil du ja nun auch eine Person des öffentlichen Lebens bist und da denkst du ja sowieso, du wirst beguckt.
Aber selbst da. Ja. Also, ne, ich meine, Tim ist es hin und wieder mal so, er sollte vorbeikommen, sagen, hey, schön, Sie hier zu sehen, Frau Lang. Ich habe ein paar Mal auch schon Fotos gemacht.
Ja.
Aber auch da ist es dann so, das machen die Leute einmal oder lächeln einmal zu oder so oder ziehen mal die Augenbraue hoch und danach laufen die weiter. Und dann war es das auch wieder. Also es ist nicht eine, wir können hier, wenn wir hier rübergehen, können wir da noch mal ein bisschen weiter in den Park. Es ist jetzt keine dauerhafte Beschäftigung oder sowas damit. Weil ich meine, am Ende, ich glaube, jeder, der mal im Gym war, weiß, es ist super anstrengend. Da hast du gar nicht so viele Kapazitäten, dir noch viele Gedanken um die anderen Leute zu machen.
Ja.
Außer auf dem Stairmaster. Das ist dann das Einzige, wo ich immer die Person bin, die so runterloopt, weil ich irgendeine Ablenkung dafür finden will, wie scheiße ich es finde, weil ich den Stairmaster hasse.
Was bist du für eine Sportperson? Bist du so jemand, der jetzt auf Partys alle nervt und sagt, guck mal hier, ich habe jetzt den Pace und mein VO2 Max ist so hoch und mein Puls ist nach 200 Kilometern nur so niedrig?
Nein, das wäre mir dann doch zu peinlich, weil ich glaube, das ist die Person, die eigentlich niemand mehr auf der Party haben will. Ich merke schon, wenn Leute selbst auf Sport machen, dann unterhalte ich mich gerne drüber. Dann kann das ja auch einfach mal interessant sein. Hast du Tipps? Warum machst du das? Bist du in irgendwelchen Laufrunden? So, wir können hier kurz drüber.
Ich habe meine Uhr vergessen.
Oh no, dann das fehlt ja gar nicht.
Ich, genau. Ich bin nicht
der Lauf ist umsonst. Musst du nachher noch mal nach Hause die Uhr holen und dann noch mal laufen gehen. Also das ist schon was, ich finde, das ist ja auch ein Thema, das verbindet, also das erlebe ich gerade beim Laufen so auch noch mal mehr als beim Gym. Es ist ja was, was viele Menschen gemeinsam machen. Es gibt Laufgruppen, gerade diese Marathons haben für mich irgendwie so ein totales Gemeinschaftsgefühl, weil ja auch nicht in erster Linie, also vorne ja, aber jetzt hinten, wo ich laufe beim Halbmarathon, da treten die Leute ja nicht so sehr gegeneinander an, sondern eher um ihre eigene Bestzeit. Das heißt, alle pushen sich gegenseitig, alle sind solidarisch miteinander. Und es hat alles auch was sehr Gemeinschaftliches. Und da finde ich es auch schön, sich mit Leuten drüber auszutauschen. Aber ich achte sehr drauf, es nicht allen auf die Nase zu binden, wo es auch sein könnte, dass sie keinen Bock drauf haben. Weil natürlich manchmal schnell so ein bisschen was Obsessives bekommt, wenn es dann, warte mal, ich glaube, hier müssen wir rein, dass wir reinkommen.
Ja.
Wenn es dann so einen sehr großen Teil im eigenen Leben einnimmt, noch zu merken, das ist jetzt nicht plötzlich.
Ja. Aber viele Läufer haben tatsächlich dieses Obsessive. Besonders also die Steigerung davon ist dann der Triathlet oder die Triathletin.
Stimmt.
Und dann hast du schon wirklich so wie vom Körper jede Form von Freude aus deinem Leben rausgeschnitten, damit du einen richtig guten Triathlon laufen kannst.
Ja, also da habe ich auch gar keinen Bock anzukommen. Ich finde es auch bei diesen Ernährungsthemen, hast du ja wirklich Leute, die sich in dem sozialen Leben einfach krass einschränken.
Ja.
Also die dann sagen, ich kann nicht auf die Geburtstagsparty, weil da gibt es anderes Essen als das, was ich heute in meinem Ernährungsplan habe. Bei dem Familienfest kann ich nichts bestellen im Restaurant, weil ich mir irgendwie noch was selbst mitbringen muss und so. Und jetzt rede ich nicht über Leute, die Allergien haben oder so.
Sondern ich darf heute nur so und so viel.
Genau.
So und
ich habe das irgendwie
das ausgerechnet. Grade. Wir machen gerade ein Männlichkeitsexperiment. Aha. Denn tatsächlich, lustigerweise haben wir ungefähr drei Monate bevor aus deiner Partei das Reclaim Masculinity.
Hattet ihr schon die Idee?
Da haben wir gesagt, das machen wir jetzt auch mal. Wir gucken mal, was passiert.
Und machst du so diesen Kram, was diese ganzen so Manus hier.
Ich mach das alles. Ich breche mir nicht den Kiefer, das lasse ich aus, aber...
Spritzt du das Zeug?
Ich werde wahrscheinlich mir auch Peptide spritzen.
Okay.
Aber ich bin jetzt in so einem ganz strengen Ernährungs- und Fitnessprogramm.
Das ist spannend, weil ich finde, dass immer diese Luxmaxer das beste Beispiel dafür sind, wo man das Gefühl hat, das nimmt so einen Raum ein, dass die gar keinen Spaß mehr
haben. Das ist nur.
Und ich glaube, auch niemand mehr Spaß mit ihnen haben kann.
Ja.
Also ich finde, man sieht ja auch manchmal so Videos, wie die dann irgendwie versuchen, Frauen aufzureißen. Und dann denkst du so, niemand will sich mit dir unterhalten, weil eine Unterhaltung mit dir unfassbar langweilig ist. Weil wenn du nichts zu erzählen hast, wie du dir heute Morgen dein Kind eingeschmettert hast, bringst du wenig an Schönheit mit. Und ich glaube, wenn die Körperlichkeit so bestimmend für das Leben wird, dann geht ja auch ganz viel an Seele, ganz viel an Geist verloren. Und das macht aus meiner Sicht eine Person auch nicht arg schön und ich glaube, das macht sie vor allem auch nicht glücklich.
Aber was ich dir schon mal sagen kann, und kannst ja rückmelden in die Partei, es verändert tatsächlich den eigenen Blick auf den Körper. Also ich habe auch große Körperscham-Issues gehabt und tatsächlich nach 2 Monaten ist mir vor kurzem aufgefallen, dass ich es mich getraut habe, einfach mein T-Shirt auszuziehen und es nicht immer unten festzuhalten, wenn man den Pullover auszieht, weil man sich irgendwie denkt, irgendwie sieht ungünstig aus, wenn man das macht.
Ja, das kann
männlich
ich mir vorstellen.
Männlich fühle ich mich jetzt nicht dadurch, aber man hat so... Also Muskeln machen schon was mit einem. Das ist ganz interessant.
Klar, und ich meine, das ist diese Schönheitsstandards, die ja zum Beispiel auch bei Männern gibt. Ich erlebe das gerade bei jungen Männern total krass.
Also die sind ja alle so pumpt. Also mit 16 war bei mir wichtig, ganz enge kleine Hosen haben und ganz dürr sein. Das war so das Schönste.
Ja, voll. Und ich habe so das Gefühl, dass viele so 14-jährige Jungs jetzt die Erfahrung machen, die ich so als 14-jähriges Mädel gemacht habe. Also krasse Schönheitsstandards, krasser Druck an dieser Stelle. Und ich schaue da jetzt nicht drauf und denke mir so, jetzt erleben sie auch mal. Und ich finde es super traurig, weil das ja auch wieder nicht eine gesunde Auseinandersetzung mit dem Körper ist, was ja gut ist, wenn auch junge Menschen, also wie gesagt, ich wünsche mir, ich hätte es in der Schule schon gelernt, irgendwie einen gesunden Zugang zum Thema Körper, zum Thema Sport zu haben. Aber wenn es wirklich ein Gefühl von, das ist das eine Ideal und wenn du das nicht triffst, bist du ein Versager und das erlebe ich gerade bei vielen jungen Männern total krass, auch in einem Gym. Also ich glaube, das macht aber vielen total Spaß.
Ja.
Aber es gibt auch einen krassen Leistungsdruck schon auf 14-Jährige.
Jetzt wird es kurz politisch. Glaubst du, dass die Parteien, die großen Parteien, und lustigerweise ist ja die AfD mittlerweile auch einfach eine große Partei, man darf nicht mehr so tun, als wäre das eine kleine Partei, dass bis auf die AfD die Parteien die jungen Männer außer Acht gelassen haben, dass sie die vergessen haben und dass das dieser Aufruf, wer war das bei den Grünen nochmal?
Waren verschiedene Leute mit runter. Ja, ich glaube schon.
Dass es so ein Rückgewinnungsversuch ist und dass es auch wichtig ist, diese jungen Männer zurückzugewinnen. Ausrufezeichen, Fragezeichen. So
ja, auf jeden Fall. Also ich meine, so ein bisschen wurde dieses Papier dann ja gelesen, als der Feminismus ist schuld daran, dass viele junge Männer rechts sind. Und das ist natürlich Bullshit. Also ne, der Feminismus hat erstmal für viele Menschen, Frauen, aber auch Männer, mehr an Freiheiten, mehr an Handlungsmöglichkeiten, mehr an Selbstbestimmung bedeutet. Und es gab auch immer schon in der feministischen Bewegung Menschen, die sich auseinandergesetzt haben mit Männerarbeit, mit einem positiven Männerbild. Aber ich glaube, in der gesamtgesellschaftlichen Wahrnehmung von der feministischen Bewegung ist es schon real so, dass du einfach gerade grundsätzlich eine Jugend hast, die von unfassbar viel Unsicherheit geprägt ist.
Ja.
Also wenn ich überlege, ich weiß nicht, wie alt sie mit auseinander sind, aber
wie alt bist du?
94 geboren.
Dann sind wir 13 Jahre auseinander.
Okay, das ist schon ein Stück.
Es ist eine Generation liegt dazwischen.
Ich bin halt 94, Kind 90er und wir sind noch voll mit diesem Fortschrittsversprechen. Also alles wird immer besser, alles wird immer mehr. Ja. Die Frage ist nur, wie schnell. Und die jetzige Generation wächst auf, Krieg auf europäischem Boden, Häuser, eigenes ist komplett außer Vorstellungskraft, geht eher darum, wenn man noch die Miete bezahlen kann. Wirtschaftliche Situation extrem unsicher und die Klimakrise ist ja auch immer noch da. Und auf diese Unsicherheit kommt dann, glaube ich, bei vielen jungen Männern noch so ein Gefühl von total widersprüchlichen Rollenerwartungen.
Ja.
Also du sollst kein Macker sein, aber du sollst schon in der Lage sein, deine Familie zu versorgen.
Und einen Krieg ziehen.
Du sollst genau, kein Arschloch sein, aber irgendwie kriegst du halt die ganze Zeit im Internet reingespült, wie hart du sein musst, um eine Frau zu bekommen. Und auf diese Unsicherheit treten halt diese ganzen, oder greifen diese ganzen Manosphere, ja. Influencer total zu.
Ich will dir gerade auf den Puls einmal runterbringen,
ja, gerne.
Weil es gerade auch so spannend ist und ich will dich außer Atem das Gespräch führen.
Ja, sehr, sehr gerne. Und wenn man darauf nur reagiert mit, du bist das Problem. Also wenn es dann das eine Bild gibt von, es gibt den weißen Mann, der ist grundsätzlich das Problem, dass der grundsätzlich ja die Macht hat. Dann muss ich auch sehen, jetzt in der Situation, ich habe vielleicht einen älteren weißen Mann da, der muss zwei Jobs arbeiten, um die Runde zu kommen, wohnt in der Gegend, die eher abgehängt ist. Wenn ich dem jetzt komme und sage, du bist übrigens der Mächtige in unserer Konstellation und es geht es darum, endlich mal was abzugeben, dass der darauf keinen Bock hat, ist wenig überraschend.
Ja.
Und deshalb glaube ich schon, dass wir Männerbilder brauchen, die Teil von einer Lösung sind, die nicht einfach wieder zurückfallen und man jetzt einfach affirmativ irgendwie jedes Rollenklischee bedient, aber wo man schon sagt, ey, hier ist ein Raum für euch und ihr seid Teil der Lösung, nicht das Problem.
Wo ist das passiert? Wann ist es das passiert, dass wir als Gesellschaft, also als Teil, also ich würde jetzt dich und mich und viele andere als Teil einer Gesellschaft verstehen, die auf Diskurs aus ist, die auf Konsens aus ist, die auf, wir verstehen uns miteinander und wir arbeiten gemeinsam positiv an einer Lösung eines Problems X. Und jetzt habe ich aber das Gefühl, dass auch unser Teil der Gesellschaft im Kern so sehr verstritten ist und auch da so sehr gerangelt wird um, wer hat Recht? Mhm. Wann und warum ist das passiert?
Also ich würde schon sagen, dass die sozialen Medien eine große Rolle spielen. Ich finde es immer zu
alle,
einfach,
aber, ja, genau.
Es nur darauf herunterzubrechen. Also zu tun, als ob das irgendwie das Einzige wäre. Und wahrscheinlich werden dabei auch manchmal die vergangenen Zeiten verklärt. Also wenn immer so getan wird, als ob damals am Stammtisch alle Teile der Gesellschaft zusammensaßen und jeder raus aus seiner Blase gekommen ist. Das stimmt nicht. Ich glaube aber schon, die Tendenz zur Verkürzung, zur Knalligkeit. Also ne, ich erinnere mich an Zeiten, als X noch Twitter war und als da noch viel, viel mehr Leute unterwegs waren, auch viel mehr Leute aus dem progressiven Spektrum, da waren schon oft die Tweets, die am gehässigsten waren, die am lustigsten, dann ja auch manchmal wirklich lustig, manchmal irgendwie auch nicht mehr lustig, aber die so am hautruffigsten waren, die am besten funktioniert haben. Das heißt, ich glaube, in jedem von uns holt das so den kleinen Golem heraus, der irgendwie denkt, ich könnte es noch ein bisschen abfälliger formulieren. Ich könnte es noch ein bisschen harscher formulieren.
Bist du da auch mal reingetappt?
Ja, 100%.
Okay.
Also na, ich merke das jetzt gerade auch in der Oppositionsarbeit mit einem Friedrich Merz als Kanzler einer Bundesregierung.
Der bietet aber auch viel an.
Die extrem viele Fehler machen. Ich finde es auch wichtig, als Opposition diese Fehler zu benennen. Aber da nicht in so einen allgemeinen Ton von, die können es einfach nicht, das sind alle Steppen zu verfallen. Da muss man sich selbst auch immer wieder dran erinnern, weil das natürlich eine Tendenz ist, die total online belohnt wird.
Ja.
Und ich glaube, dass das Gefühl stärker geworden, das sind nicht nur die sozialen Medien aus meiner Sicht, sondern das ist, glaube ich, auch ein irgendwie nicht wirklich klarkommen mit den sehr fundamentalen Veränderungen und sich dann so ins sichere flüchten, den anderen nicht mehr als Person mit Widersprüchlichkeiten, mit Ängsten, mit Wünschen, mit verschiedenen Meinungen wahrzunehmen, sondern so ein Wunsch nach Schwarz-Weiß. Und wenn die Person nicht zu 100% meiner ist, dann steht sie auf der anderen Seite. Und das habe ich schon auch das Gefühl, dass das total stark
zu. Und das ist das, was mich am meisten überrascht. Also weil wir nach dem Sterben von Twitter für als Ort an Meinungsdiversität ist ja Blue Sky auch entstanden. Und wenn du auf Blue Sky guckst, habe ich oft das Gefühl, es ist einfach die linke Version von Twitter. Also der Hass, die Abtrünnigkeit, das Schwarz-Weiß-Denken findet dort genauso statt wie auf Twitter.
Das war ja auch ein bisschen mein Grund. Es sind ja viele aus meiner Partei von X runtergegangen. Und ich konnte das durchaus nachvollziehen. Es ist gerade auch nicht die größte Freude, dort zu sein. Aber für mich gab es so zwei Gründe, das nicht zu tun. Das eine war, dass ich gesagt habe, naja, wenn ich mich darüber aufrege, dass Elon Musk die Spielregeln schreibt, dann muss ich ja die Spielregeln ändern, was wir auch als Politik können und nicht einfach vom Tisch aufstehen und gehen und dann halt den Spieltisch irgendwie allein zurücklassen. Das war so mein, also für mich hätte sich das wie eine Resignation angefühlt.
Ja.
Aber dazu kam auch, dass ich gesagt habe, die ganzen Alternativen, die es bisher gibt, das ist halt auch wieder komplette Blase. Also ja, das ist mittlerweile X eine Blase von auch wirklich viel Verschwörungsshit und sowas, ist gar keine Frage. Aber wenn ich dann auf Blue Sky nur noch mit Leuten rumhänge, die so grün wie ich oder noch fünfmal grüner gefühlt sind, ja, dann erreiche ich ja auch niemand mehr. Also wir können nicht dauernd predigen raus aus der Blase, aber es selbst nie tun. Und ich erlebe das oft, dass man irgendwie in Podcasts geht mit anderen Leuten, die vielleicht jetzt eher auch eine progressive Meinung haben oder überhaupt eine mir nahestehende. Und dann erzählt man sich so gegenseitig, wir müssen jetzt mal raus aus der Blase, stimmt sich zu, klopft sich auf die Schulter, ja, und geht so dann so selbstzufrieden nach Hause, weil man hat es ja erkannt. Aber man handelt halt nicht danach.
Ich habe bis zu meinem Shitstorm tatsächlich, den du ja vielleicht mitbekommen, ja, hast, habe ich tatsächlich auch immer sozusagen preaching to the choir. Ich habe immer zur eigenen Blase kommuniziert. Dachte so, wir hier machen alles richtig. Die anderen können auch überzeugt werden davon, dass wir was richtig machen. Mit richtig meine ich jetzt nicht Linke oder Mitte-Politik, sondern ich meine damit ein humanistisches Weltbild. Mhm. So. Und habe dann aber danach gemerkt, dass das gar nichts, nach diesem Shitstorm, gar nichts bringt. Also so, ich muss nicht meine eigenen Leute überzeugen davon, dass ich das Richtige mache. Es ist viel wichtiger, irgendwie gemeinsam an einem Weltbild zu arbeiten, für das wir alle stehen.
Ja, und ja auch den anderen überhaupt für überzeugbar zu halten. Und ja, ich glaube, das ist dieses, dass Leute abgeschrieben werden. Und das erlebe ich ganz stark. Also wenn ich halt gar keine auch irgendwie Differenzierung mehr zulasse, dass Menschen an bestimmten Teilen Haltung haben können, die ich total schrecklich finde, und an anderen welche, die mir nahestehen, und dass Menschen eben nicht eine Schablone von einem politischen Wählertypus sind. Mhm. Also das heißt, erstmal den anderen als Menschen wahrzunehmen, dann den anderen als Menschen wahrzunehmen, dem ich zutraue, dass er was Gutes will, und dann als Menschen wahrzunehmen, den ich von überzeugbar von meinen Argumenten halte, nicht im Sinne von, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, ich erkläre dem jetzt mal, wie es geht, sondern im Sinne von, ich kann mit dem mich auseinandersetzen. Und ich meine, wir sehen in Gesellschaften wie in den USA, was es bedeutet, wenn das komplett verloren geht. Also wenn diese Spaltung so weit geht, dass Menschen nicht mehr Weihnachten zusammen feiern können, dass Menschen nicht mehr in der gleichen Kneipe sitzen können.
Das ist ja gar nicht in den USA, glaube ich, gucken. Das ist
hat auch hier schon zu teilen angefangen, auf jeden Fall.
Mit Corona begann es.
Ja.
Und mit der AfD verschärft es sich.
Ja.
Und auch mit diesen Haltungen, die auch die CDU ja nun auch vertritt. Also es rutscht ja in die CDU rein, dass man am zweiten Weihnachtsfeiertag nicht mehr mit dem Onkel reden will, wenn der Friedrich Merz wiederholen.
Ja,
ihr faulen Gen Zler.
Ja, ja, so, die Snowflakes, halt, die alle nicht arbeiten wollen. Genau. Aber dann 4 Wochen nur Sommerurlaub machen. Aber es ist, ja, das stimmt. Ich glaube auch, dass es hier zunimmt, auf jeden Fall 100%. Aber ich glaube, wir sind noch nicht ganz an diesem Punkt. Wir können es noch sozusagen vielleicht nicht ganz aufhalten, aber ich glaube, es
woher
gibt eigentlich eine gesellschaftliche, weil ich total das Gefühl habe, dass es eine gesellschaftliche Mehrheit gibt, die darauf keinen Bock hat. Also die keinen Bock hat, dass der Alltag komplett politisiert wird. Die keinen Bock darauf hat, dass die Menschen in ihrem Umfeld, sei es auf der Arbeit oder in ihrer Familie, einteilen, die Guten und die Bösen. Und die keinen Bock darauf hat, dass man für Probleme, bei denen man ja immer noch oft eine Einigkeit hat. Also ein Großteil der Menschen, die sind sich eigentlich, dass die Bahn pünktlicher sein sollte, dass die Schulen besser ausgestattet werden sollten. So gibt's, könnte ich jetzt ganz viele Punkte aufzählen.
Ich war gerade in Sachsen-Anhalt und habe einen AfD-Politiker interviewt, ein ganz kleines Licht, irgendwie so wirklich Landkreis, so und so. Und der erzählte ihnen so Dinge auf, für die er stünde. Gute Straßen, Unterstützung bei der Ausbildung, Arbeitskräfte im Ort halten, Schulen besser machen. Und dann meinst du zu ihm, aber das ist doch, also dafür steht auch die SPD. Und dafür stehen auch die Linken und dafür stehen alle anderen auch. Warum machen sie es mit der AfD? Und das konnte er nicht beantworten, die Frage. Also er konnte nicht darauf antworten, warum er sich für diese Partei entschieden hat, spannend, um diese Ziele durchzusetzen.
Ja, spannend.
Also vielleicht müssen wir die Leute überzeugen, dass wir eigentlich alle das Gleiche wollen.
Ja, wahrscheinlich nicht genau das Gleiche. Ich glaube schon, dass es Interessensgegensätze gibt. Ich glaube, wir können hier über diese Brücke drüber.
Also ich höre es okay, dass wir laufen, oder willst du noch weiter?
Ja, von mir aus
nicht. Ich finde es sehr angenehm. Gerne. So.
Ja, total. Aber dass es einen Kern gibt, wo man nach gemeinsamen Lösungen suchen kann. Also ich glaube, das zu sagen, das wird nicht immer dabei rauskommen, dass wir Meinungen haben, wo alle eine Meinung sind, muss ja auch nicht so sein. Also
bedeutet das aber?
Ein demokratischer Streit ist ja auch sinnvoll, aber schon, dass es einen Ring um die Lösung noch gibt. Und das heißt für mich jetzt auch, wenn ich in Sachsen-Anhalt im Wahlkampf unterwegs bin, dass ich da die Leute nicht für verloren gebe. Also dass ich sage, ich gehe auch an Orte, wo Leute überhaupt nicht grün wählen. Ich spreche mit Menschen auch, die sagen, na, direkt auf mich zukommen, ich wähle AfD. Und es ist oft wirklich interessant, was dahinter steckt. Weil ja, du kriegst oft in den ersten Minuten des Gesprächs viele auch ziemlich menschenverursachende Aussagen vor den Latz geknallt. Das will ich jetzt gar nicht wegreden. Aber danach kommen ganz oft Themen von, hier gibt es keinen Dorfladen mehr, der Arzt hat zugemacht. Also durchaus sehr, sehr nachvollziehbare politische Probleme. Und ich glaube, wenn ich direkt am Anfang sage, du hast diesen falschen Satz gesagt, deshalb können wir überhaupt nicht weiterreden, werde ich nie an den Punkt kommen, wo ich mit dieser Person über diese Probleme reden kann.
Aber das ist so, in diesem Dilemma bewege ich mich als Journalist ja auch. Dieses, also ich habe mich entschieden, schon vor langer Zeit, ich rede mit diesen Leuten. Besonders mit den Wählerinnen und Wählern, mit den Politikerinnen und Politikern ist es immer ein bisschen schwer, weil...
Ich mache da auch einen ziemlich großen Unterschied. Ja. Also jetzt bei Leuten, die im Bundestag sitzen, die irgendwie 10.000 Euro im Monat damit verdienen, dass sie eine Partei mit Björn Höcke sind,
ja.
Da mache ich auch eine sehr klare Grenze. Das sage ich auch, da weiß auch mittlerweile jeder, was er tut. Also da muss mir auch niemand mehr erzählen, man wüsste nicht, dass das eine Partei ist, die in großen Teilen gesichert rechtsextrem ist. Aber ich glaube auch, also ich mache auch einen sehr großen Unterschied zwischen Wählern und Politikern.
Und, aber die Frage, die ich an dich stelle, vielleicht kannst du ja mit uns teilen, mit mir teilen, was du im Bundestag über eben Politikerinnen und Politiker von der AfD gelernt hast im Umgang. Also du musst ja trotzdem mit den Leuten umgehen.
Mm.
Also so, ignorierst du die? Wenn du im Fahrstuhl die siehst, gehst du wieder raus? Oder wie gehen wir damit um, dass wir eine Partei haben, die im weitesten Sinne wirklich demokratiegefährdend ist?
Mm. Also ich mache kein Gekumpel, ich mache keine, na, man geht mal irgendwie noch zusammen ein Bier trinken, ich mache kein, man arbeitet zusammen und auch kein Smalltalk, weil ich da einfach für mich sage, das sind für mich Menschen, die bewusst in einer Partei sind, die Faschisten zu Wahlen aufstellen. Wie gesagt, Björn Höcke war Spitzenkandidat bei der letzten Wahl. Und wenn ich zum Beispiel auch daran denke, Matthias Helfferich, das ist der Typ, der sich selbst mal als das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus bezeichnet hat, der wurde ausgeschlossen aus der Fraktion in der Legislatur von 2021 und wurde dann diese Legislatur einfach wieder aufgenommen.
Warum wirkt es
ohne
nicht
ein Murren?
Das ist so krass, weil wir hatten ja diese Christian Lüth-Geschichte, der gesagt hat, irgendwie, wenn es Deutschland dreckig geht, geht es der AfD gut. Oder dass er sagt, wenn sie alle hier sind, dann können wir sie auch noch vergasen. Mhm. Also der wirklich furchtbare, menschenverachtende, volksverhetzende Sachen gesagt hat. Und nach meinem aktuellen Wissensstand war er mehrfach wieder für die AfD tätig und ist es aktuell auch wieder. Also, warum geht das plötzlich, dass Menschen, die eigentlich durch ihre Aussagen noch vor Jahren eine Persona non grata wurden und waren und sich weiter radikalisiert haben, jetzt einfach Teil der Bundespolitik wieder sein können?
Also zum einen, weil sie die ganze Partei radikalisiert hat. Das sieht man einfach sehr stark. Die AfD ist in den letzten Jahren immer radikaler und immer offen rechtsextremer geworden. Das geht ja so weit, dass es mittlerweile auch beim Thema Gewalt gar kein Problem mehr gibt. Wir hatten jetzt den Fall in Sachsen-Anhalt, wo ein Europaabgeordneter einen 14-Jährigen mit einem Baseballschläger angegriffen hat. Das hat danach keine Stürme der Entrüstung. Also auch das sozusagen aktive Einsetzen von politischer Gewalt, von Mandatsträgern, ist normalisiert worden und das liegt daran, dass diese Partei immer extremer geworden ist. Dann gibt es natürlich so einen Abnutzungseffekt von der Skandalisierung. Mhm. Ich finde, da müssen auch wir uns manchmal fragen, haben wir an zu frühen Stellen schon sozusagen mit der härtestmöglichen Sprache und immer sozusagen gesagt, das ist das Schlimmstmögliche, was jemals passieren kann. Es ist natürlich aber auch eine ganz bewusste Strategie von der extremen Rechten. Also eine Flatter Zone with Shit, das haben wir mittlerweile schon fast so ein bisschen totgelabert, dieser Begriff. Aber es ist eine bewusste Strategie, sozusagen so viele Tabubrüche zu machen, dass der Einzelne irgendwann gar nicht mehr verarbeitbar, gar nicht mehr irgendwie händelbar ist, gar keine politischen Konsequenzen mehr hat. Und das sind dann schon Leute, wo ich sage, da ziehe ich sehr kleine Grenze, mit denen möchte ich nicht so politisch zusammenarbeiten, mit denen möchte ich auch persönlich nichts zu tun haben. Was ich jetzt trotzdem nicht mache, ist sowas wie aus dem Fahrstuhl wieder rausgehen, weil ich glaube, dadurch gibt man ihnen eigentlich auch so eine Form von Aufmerksamkeit, dass sie über unser Leben bestimmen. Also dass sie darüber bestimmen, wann ich Aufzug fahre, dass sie darüber bestimmen, wem ich irgendwann wo die Hand gebe oder sowas. Und dann ist es so ein dauerhafter Bezugspunkt in allem. Und das ist natürlich auch ein riesiges Problem. Ich meine, wenn wir jetzt gerade auf die Wahlen schauen, dass sich alles um diese Partei dreht. Also, dass die Begründung mit Funktionsionsargumenten, nein, müssen auf 5% kommen, oder es geht um Platz 1, statt den Streit darüber, wer macht den besten Klimaschutz oder das Beste für die Gesundheitsversorgung. Und dass die AfD der dauerhafte Bezugspunkt des gesamten politischen Systems geworden ist, das gibt ihnen natürlich eine totale Stärke, weil sie eine totale Selbstwirksamkeit gibt.
Sie sind ja auch die stärkste Partei in Sachsen-Anhalt. Deswegen müssen sie ja eigentlich auch so behandelt werden, weil man redet ja über die stärkste Partei.
Ja, dass man über sie redet, aber natürlich ist es in anderen Bundesländern nicht so, dass wenn eine demokratische Partei die stärkste Partei ist, dass dann sie sozusagen der gesamte Bezugspunkt für das Handeln ist. Also darf man das machen, ja oder nein? Ich hatte mal so ein Erlebnis, das war, als Friedrich Merz wurde im ersten Wahlgang gewählt bei der Kanzlerwahl. Glaube ich hier unten rum. Und dann war so diese zwischen zwei Stunden, wo dann SPD und CDU Fraktionssitzung hatten, um das irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Und dann habe ich Phoenix mal eingeschaltet, weil ich in meinem Büro saß und warten musste.
Mhm.
Und dann waren nacheinander Politiker aus der Opposition, aus den Regierungsfraktionen, Wissenschaftlerin und eine Journalist, die alle in unterschiedlichen sozusagen Intonierungen basically gesagt haben, die müssen das jetzt auf die Reihe bekommen, weil sonst hilft das der AfD. wo ich mir gedacht habe, naja, also vielleicht haben die Bürger auch einfach ein Recht auf eine funktionierende Regierung, vollkommen unabhängig davon, ob es die AfD gibt. Vielleicht ist es einfach ein legitimer Anspruch und vielleicht müssen wir gar nicht alles herdenken davon, hilft es der AfD, schadet es der AfD. Und ich glaube, das ist schon so ein Denkmuster, das sich sehr bei uns eingeschlichen hat, merke ich auch bei mir. Also ne, das ist natürlich, weil dieser Zustand der Demokratie einen so umtreibt, weil diese Frage, bekommen die Macht einen so umtreibt. Aber es sorgt eigentlich dafür, dass alles andere sehr unpolitisch wird und sehr sozusagen nur noch in so einer defensiven Verteidigungshaltung und stärkt natürlich auch das Bild von, da ist der Block von allen Parteien, da sind die anderen. Und ich glaube, eigentlich müssen wir viel wieder mehr in die politische Debatte zwischen den demokratischen Parteien gehen und nicht alles von diesem Bezugspunkt her denken.
Bist du als junge Politikerin, also machst du sowas Ähnliches, was ich mache? Ich gebe dir ein Beispiel. Ich warte als Medienschaffender auf einen Generationswechsel, weil ich das Gefühl habe, dass die jetzt noch vorhandene Generation der reifen Medienmachenden den Diskurs und wie wir über Dinge reden und wie man erzählt, bestimmen. Und ich das Gefühl habe, dass die nächste Generation schon viel moderner und allumfassender diesen Mediendiskurs führen könnte. Gibt es das in der Politik auch, dass du sagst, ich warte jetzt, bis die ganzen alten grauen Menschen in die Rente gehen, um dann die Politik zu machen, die ich machen möchte?
Nee, tatsächlich nicht. Also zum einen, weil ich glaube, diese Vorstellung, die es vielleicht auch manchmal bei den Grünen gab, von die Jugend wird immer automatisch grüner, demokratischer, uns nahestehender werden, das hat sich ja ziemlich in Luft aufgelöst.
Ja, also ne,
wenn ich jetzt eher auf die Wähler schaue, dann ist das ja gerade nicht der Fall. Das heißt, diese Vorstellung von die Alten seien das Problem und irgendwie das wird sich schon irgendwann selbst lösen, das stimmt einfach nicht, wenn man gerade darauf schaut, wie gewählt wird. Und aber auch, weil ich schon in der Politik
aber warte, lass mich ja ganz kurz unterbrechen.
Nicht so sehr als Kategorie dient tatsächlich.
Aber die AfD hat zum Beispiel verstanden, und das ist eine Partei mit jungen Menschen verhältnismäßig, die dort Politik machen, die haben eben verstanden, wie man Politik macht und haben ihren politischen Erfolg auch darauf zu begründen, weil sie wissen, wie politische Kommunikation für eine junge Generation funktioniert.
Total.
Ich frage, haben vielleicht bei den Grünen die älteren Politiker das verhindert? Weil Social Media braucht keiner, Internet ist nur eine Phase, Faxen ist das einzig Wahre.
Nee, und das meine ich, da ist Jugend für mich nicht die Kategorie. Also ich finde, es gibt Politiker, die zum jetzt etwas älteren Generationen gehören, die das trotzdem verstehen können, wie politische Kommunikation funktioniert. Ich finde tatsächlich Joe Wadefuhl, der jetzt nicht so wirkt, als ob er irgendwie Digital Native ist und sich abends noch die ganze Zeit irgendwie TikTok-Trends reinzieht, aber macht eine super nahbare, super sympathische digitale Kommunikation. Ich glaube, das Verständnis dafür, emotionaler zu kommunizieren, das Verständnis dafür, ehrlicher und authentischer zu kommunizieren, das Verständnis dafür, auch Bewegungen anzusprechen, also nicht nur von ich erkläre euch mal die Welt, sondern Menschen teilhaben zu lassen an Politik. Das kann jeder lernen. Vielleicht ist es manchmal für junge Menschen in der Politik ein bisschen zugänglicher, weil sie einfach selbst aufgewachsen sind mit bestimmten sozialen Medien. Aber wo man da auch sagen muss, das ändert sich so schnell. Also ich meine, wir das noch StudiVZ und Quick damals in Süddeutschland. Das hat mit dem heutigen, was wir auf TikTok und Instagram erleben, auch schon wenig zu tun. Also da würde ich sagen, gibt es Leute, die jung sind und das scheiße machen und Leute, die älter sind, das besser machen können. Und da muss sich die Politik als Ganzes verändern. Also ich glaube, wir müssen einfach verstehen, dass die kommunikativen Mittel, wie man bisher sozusagen, auf denen man sich ausruhen konnte. Das war ja schon teilweise ein gewisses Ausruhen. Also es war einmal so eine Vorstellung von, ach, ich muss halt einmal in der Woche irgendwie ein Interview geben und dann habe ich die Debatte gesetzt. Und es war auch die Vorstellung von, ich kann mich dabei selbst total schützen, indem ich halt Interviews gebe, wo ich dann ein bisschen was freigebe und kaum mit den Leuten direkt ins Gespräch kommen muss. Und das funktioniert nicht mehr. Ich glaube, dass heute Politik, die begeistert, eine Unmittelbarkeit, eine Menschlichkeit und auch ein sich selbst aussetzen, ne? Also halt nicht hinter irgendwie einer Schutzwand zu stehen, voraussetzt. Und wenn
ich gleiche das immer ab mit den sachsen-anhaltinischen Wählerinnen und Wählern, die so Mitte 60 sind und irgendwie sagen so, was bringt mir in Berlin eine Politik, die nahbar ist? Ich will einen Konsum.
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, die wollen auch, dass sie Politiker haben, wo sie das Gefühl haben, ey, die checken, dass ich einen Konsum will. Also ne, mir geht es da gar nicht so sehr. Ich finde, manchmal rutscht das dann fast so ein bisschen in so Mimikry ab. Ne? Ich muss jetzt sagen, ich will das fürs Handwerk tun, also mache ich nochmal ein Bild von mir irgendwie in einem Handwerksunternehmen und dann will ich was für die Landwirte tun. Also gibt es nochmal 10 Bilder von mir, wie ich Kühe streichle oder sowas. Ich werde jetzt nicht plötzlich Bäuerin, dadurch, dass ich Kühe streichle und auch nicht Stahlarbeiterin, dadurch, dass ich den Helm aufziehe.
Hast du schon mal Nein gesagt bei so Fotomotiven von dir? Hast du gesagt, das mache ich nicht, sag mal, spinnt ihr?
Ja, ich habe aber auch schon viele peinliche gemacht. Also von mir gibt es auch gut Fotos mit Helmen und auch wirklich Kühe streichle auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass die Leute, die wollen, du musst nicht genau wie sie sein, aber du musst checken, was bei ihnen abgeht. Und das will auch ein 60-jähriger Wähler in Sachsen-Anhalt, weil wenn der das Gefühl hat, die in Berlin interessieren sich überhaupt nicht dafür und checken es überhaupt nicht, was hier gerade abgeht, dann wird er ja auch niemals Vertrauen darin haben, dass die in der Lage wären, dafür zu sorgen, dass es da wieder ein Konsum gibt oder irgendeine andere Form von Laden.
Warum gibst du dir das eigentlich alles? Also hier, da schließt sich gleich noch die Frage an, ich hänge gleich mit dran.
Dieses,
der Hass, den dich und die Grünen trifft. Das finde ich krass. Ich weiß nicht, wie du das. Also, wie hält man. Also, warum gibst du es dir? Wie hältst du es aus? Was ist dein Coping-Mechanismus? Ist es. Also, was ist es?
Also, warum ich es mir gebe, weil ich es eine unglaubliche Ehre finde, Politik zu machen. Ne? Und das klingt immer so total klischeehaft. Das ist eine große Verantwortung, eine große Ehre. Aber was ich damit meine, ist, dass ich Menschen liebe. Also ich bin ein Mensch, der zutiefst davon überzeugt ist, dass das, was uns als Mensch auszeichnet, auch als einzige Art auf diesem Planeten, ne, dass wir in der Lage sind, selbstlos zu handeln. Dass wir in der Lage sind, dauerhafte Beziehungen aufzubauen, wo man füreinander da ist, wo man Verantwortung füreinander übernimmt. Und das finde ich was Wunderschönes. Und ich glaube, dieser große Glaube daran, dass das möglich ist, gibt mir unglaublich viel Kraft.
Und wie schaffst du das in dieser Welt, in der wir beide leben, diesen Gedanken aufrechtzuerhalten? Weil ich hatte den auch mal.
Ja.
Und wäre ich Jahrgang 94, hätte ich den wahrscheinlich auch jetzt noch.
Noch ein bisschen länger vorhanden. Ich hoffe, dass ich noch in 13 Jahren noch habe. Wegen den Menschen, die ich treffe. Also ich finde es total spannend. Ich habe mal so eine Umfrage bei mir gemacht, sowohl im direkten Umfeld als auch in den sozialen Medien. War Anfang dieses Jahres. Trump hatte da gerade Maduro entführt. Ich glaube, viele hatten so am 2. Januar schon wieder Bock, sich die Decke über den Kopf zu ziehen. Und dann habe ich eine Umfrage gemacht, wo ich gesagt habe, was gibt euch eigentlich Hoffnung? Und ich fand es ganz interessant, weil ganz viele Leute geantwortet haben mit, oh, ist mir noch nie so schwer gefallen, das zu beantworten wie jetzt. Aber auch viele Leute haben gesagt, meine Familie, meine Enkelkinder, mein Verein, mein Dorf, mein Kiez. Und jetzt kann man natürlich zynisch sagen, ja klar, das ist halt der Rückzug ins Private, wenn die Politik nicht mehr genug Hoffnung gibt. Und das ist bestimmt auch ein Teil davon. Ich glaube, uns Demokraten ist die Hoffnung und tatsächlich das große Denken, auch das visionäre Denken abhanden gekommen. Aber ich erlebe auch, dass Menschen in ihrem privaten Umfeld das, was wir ihnen oft politisch absprechen, also Fürsorge, Verantwortung, füreinander Dasein, Liebe, noch total erleben. Und wenn wir es schaffen würden, das, was eigentlich, glaube ich, oft im privaten Umfeld noch normal ist, das auch wieder zu einem politischen Projekt zu machen, diese Liebe und Hoffnung wieder zu organisieren, dann wäre unglaublich viel gewonnen. Das halte ich total für möglich. Und solange ich das noch glaube, ne, macht es, will ich das auch gestalten. Also will ich den Raum dafür schaffen, in dem das möglich ist. Und ich glaube auch, das ist die Grundvoraussetzung, dafür gute Politik zu machen. Ich bin da wirklich überzeugt, du musst die Menschen lieben, für die du Politik machst, weil sonst wirst du Zyniker.
Ja. Ich frage mich immer, ob es irgendwann noch so einen Weg gibt, das zu vermeiden.
Ich glaube, bisher gelingt es mir ganz gut.
Warte mal noch. Wie schafft man das denn eigentlich, dann so Soft-Themen, so weiche Themen zu verbinden mit, also ich habe gerade eine lange Recherche gemacht zur Vermögensverteilung und zu Erben. Das beschäftigt dich ja auch. Wie kriegt man das hin, den Leuten zu vermitteln, also der positive Umgang miteinander und eine Vermögenssteuer. Wichtig ist, dass man dafür zusammenkämpft.
Ja, weil ja eigentlich beim das Thema von Verantwortung für eine Gemeinschaft zugrunde liegt. Also sagen, ja, dafür kommt es drauf an, wie wir miteinander umgehen.
Das versteht man total. Ich habe jetzt wirklich ein halbes Jahr mit diesem Thema wirklich mit so vielen Menschen geredet und ich habe zu jeder Person gesagt, wissen Sie was? Es transportiert sich nicht.
Aber hast du das Gefühl, dass es sich nicht transportiert? Oder hast du das Gefühl, dass das wäre zum Beispiel aus meiner Sicht ein Thema, das sich total transportiert, wo wir gesellschaftliche Mehrheiten haben, wo es sehr, sehr viele Leute gibt, die da auch bereit wären zu sagen, ey, ich will, dass passiert, übrigens auch mit relativ unterschiedlichen politischen Einstellungen, wo eher die Politik dem hinterherhängt, wäre da mein
Gefühl. Aber dann passiert Folgendes, dass dann geht Friedrich Merz auf den Familienunternehmenstag ins Adlon. Und sagt so, wir müssen alle zusammenhalten. Dann kommt eine Unternehmerin auf die Bühne und sagt, ja, aber wenn jetzt hier mein Unternehmen besteuert wird, wenn ich es vererbe, dann ist ja alles nur Bilanzvermögen. Und dann kommt dieses klassische Argument und dann fragt man eigentlich gegen, aber wissen Sie, warum gibt es eigentlich keine Studie, die das belegt, was Sie da sagen?
Ja, und auch keine historische Erfahrung, als wir höhere Besteuerung hatten. Genau, aber da glaube ich nicht, dass es daran liegt, dass in der Bevölkerung man nicht Menschen davon überzeugen kann, dass es gut für uns wäre, wenn nicht einige sich nach oben verabschieden werden, andere nach unten verloren gehen. Und dass es auch im Prinzip von Leistung ist, dass nicht die sich was erarbeiten, nicht mehr um die Runden kommen, während andere sich irgendwie mit ihren Immobilienfonds absetzen und gar keine Verantwortung mehr mehr für die Gemeinschaft übernehmen. Ich glaube, dass man die Bevölkerung total gut überzeugen kann. Es gibt aber in Teilen der Politik und bei dem Thema, muss man sagen, Vermögensbesteuerung sind das leider zu große Teile, keine Bereitschaft dafür, auch Konflikte einzugehen.
Ja.
Also, weil das war das, was ich vorher meinte. Es gibt natürlich Interessenskonflikte in unserer Gesellschaft. Es gibt viele Leute, es gibt auch eine andere Bewegung mit Tax Me Now und sowas, die selbst sagen, ey, wir sind Erben von großen Vermögen. Wir wollen uns einen Anteil leisten, aber natürlich gibt es einen großen Teil, der hat keinen Bock darauf, mehr Steuern zu zahlen. Mhm. Und wenn ich da nicht bereit bin, auch den Konflikt mit denen einzugehen und da dann nicht zu sagen, ich will einfach nur ausgleichen und irgendwie alle glücklich machen, ne? Sondern wenn ich für eine Mehrheit Politik mache und ich zum Beispiel will, dass für eine Mehrheit eine bessere Infrastruktur drin ist, die finanziert werden muss und ich das nicht über nur Schulden oder nicht über nur Sparen, ne?
Ja.
Bei zum Beispiel im Elterngeld machen will, dann komme ich natürlich dabei hinaus, dass ich große Vermögen besser besteuern oder höher besteuern muss. Und da, finde ich, fehlt dann der Politik auch einfach der Kampfesgeist, das auszutragen.
Kann ich dir eine Kinderfrage stellen?
Ja.
Wie ist das
eigentlich? Ich kann es dir nicht verbieten, genau.
Wie ist das eigentlich, wenn man als Politikerin fast schon verpflichtet ist, zu allem eine Haltung oder eine Meinung zu haben und dann auch noch fundiert im Zweifel?
Anstrengend. Und ich habe es mir auch ein bisschen abtrainiert, ehrlicherweise.
Weil mir das gerade aufgefallen ist, es war so, okay, ich habe ein halbes Jahr recherchiert und sie macht eigentlich gerade innerhalb von 3 Minuten alle Punkte, die dann Teil dieser Recherche sind.
Also bei dem Thema ist es so, dass ich eine Haltung und ich würde sagen auch Ahnung habe, weil es einfach ein Thema ist, was mich total umtreibt. Weil ich glaube, dass es sowohl mit Blick auf, was können wir als Staat leisten? Und ne, der Staat klingt ja für Leute oft komplett abstrakt, aber am Ende geht es halt darum, ob du Schulen, Schwimmbäder, pünktliche Busse hast, als auch im Blick auf die Demokratie ein Riesenthema ist. Aber es gibt auch Themen, wo ich das nicht habe. Und ich hatte ganz lange immer das Gefühl, als Parteivorsitzende, das darf ich niemals zugeben. Also ich wirke dumm, unwissend etc. Und dann kommt man natürlich in sowas, was ich Kompetenzsimulation nennen würde.
Mega gefährlich.
Ne, man tut dann irgendwie so, als hätte man Ahnung oder labert so ein bisschen drumherum. Das spüren die Leute ja auch. Ich glaube, wir überschätzen oft in der Politik, wie informiert Menschen sind, im Sinne von, wie viel guckt der durchschnittliche deutsche Tagesschau oder beschäftigt sich mit Politik. Aber wir unterschätzen ganz stark, was die Leute spüren. Und die Leute haben sehr guten Sensor dafür, wenn ihnen ein bisschen Bullshit erzählt wird. Die Leute haben sehr guten Sensor dafür, wenn ihnen was vorgemacht wird. Und deshalb bin ich jetzt dazu übergegangen, da einfach auch offen zu sagen, ich tut mir schon leid, von dem Thema habe ich keine Ahnung. Ich sage dann oft nochmal, ne, melden Sie sich doch nochmal. Und das meine ich dann auch ernst. Also es ist nicht so ein Schreib, ich in meinem Büro.
Das habe ich gestern beim Deutschlandfunk gemacht, da habe ich interviewt. Und das ist extrem befreiend.
Ja, total.
Das ist so
einfach mal zu sagen, ey, das ist ein spannendes Thema, aber ich habe keine Ahnung davon.
Ich kann mich dazu nicht verhalten.
Genau,
sorry.
Geben Sie mir die Infos. Ich habe dann ja auch meistens Kolleginnen oder Kollegen, wo ich weiß, ey, die haben da Ahnung davon. Dann frage ich bei denen nach. Aber es ist super befreiend und es ist am Ende auch sehr viel ehrlicher. Und ich glaube, es schafft auch mehr Vertrauen. Also die Vorstellung, dass das Vertrauen kostet. Mhm. Ich glaube, dass diese Kompetenzsimulation kostet viel mehr.
Wenn du deine eigene politische Karriere als Marathon siehst, auf welchem Kilometer bist du gerade?
Wie viel haben wir bei Marathon?
42 irgendwas,
ne? Ja, so erstes Drittel.
Also wird's noch scheiße.
Also, oder noch schöner. Ich würde mal so sagen, ich glaube, ich habe am Anfang einen ziemlich krassen Sprint hingelegt.
Ja, was ja richtig scheiße ist bei einem Marathon.
Total,
soll man ja nicht machen.
Total, 100%. Bin dann auch ziemlich auf die Fresse geflogen. Hab dann kurz überlegt, ob ich aufhöre und mich an Zeiten ranstelle. Hab gedacht, nee, ich habe noch ziemlich viel Kraft in mir. Bin wieder losgelaufen. Und mach's jetzt aber, gehe ich es ein bisschen entspannter an und überlege wirklich, wo will ich in 40 Kilometern stehen und nicht nur in 10. Und da gibt's noch, aber habe ich noch einiges vor mir.
Hat man da so einen Plan und eine Strategie? Also wie ich als Journalist, der sagt, irgendwann will ich das und das mal machen in meiner journalistischen Laufbahn und dafür muss ich dieses oder jenes tun. Oder ist das so anstrengend und so zufällig am Ende auch, dass du dir eigentlich nicht vornehmen kannst, was du werden wirst?
Es ist beides. Also es gibt natürlich Dinge, wo man sagt, boah, das wäre für mich ein totaler Traum, das mal zu machen.
Bist du mal Kanzlerin?
Es steht gerade nicht in den Sternen, auch nicht für Kilometer 42.
Hast du es mal geträumt? Weil so, wenn das Runners High kommt, wie das
wäre? Nee, das war tatsächlich noch nie. Das hat sich für mich immer so weit weg angefühlt. Also klar, dass man mal überlegt, was würde ich in so einer Situation tun, auch weil man natürlich in meiner Rolle als Parteivorsitzende dann viel auch mit einem Kanzlerin, dann in dem Fall einem spezifischen, zu tun hat. Dabei überlegt hat, wie würde ich in dieser Situation reagieren und sowas, das gibt es auf jeden Fall. Aber es gibt andere Sachen, auch oft so verbunden mit Projekten. Also dass man jetzt gar nicht nur sagt, diesen einen Posten, sondern denkt, dieses Gesetz würde ich gerne durchbekommen.
Also
oder an der Stelle wäre ich gerne Ja, ich glaube nicht für jeden Bereich. Oh Gott, jetzt muss ich aufpassen, ich produziere gleich so ein Carsten Linnemann-Video, ne? Dass dann irgendwann in so 10 Jahren rausgegraben wird, wo ich sage, also wenn ich das machen würde.
Gesundheitsministerin, das genau, möchte ich werden.
Das wäre ja komplett Gaga, wenn ich Gesundheitsministerin. Nein, also ich bin jetzt immer auch niemand, der sagt, ich muss auf Teufel komm raus Ministerin werden, egal in welchem Bereich, sonst müsste schon einzahlen, wo ich sage, da habe ich eine Passion, da habe ich eine Leidenschaft, da habe ich Ahnung davon. Dann könnte ich mir das grundsätzlich mal vorstellen. Und dann kommt aber das, was du gerade beschrieben hast, natürlich auch an unglaublich viel Zufall. Ich glaube, Angela Merkel schreibt in ihrer Biografie, dass sie eine kleine Statue in ihrem Büro hatte von dem Gott Kairos. Und das ist der Gott des guten Moments. Und dass das natürlich auch eine riesige Rolle spielt, zu wissen, wann du einen Schritt vorgehst, zu wissen, wann du es nicht tust. Manchmal tun sich Chancen auf, die aber gerade gar nicht ins Leben passen. Manchmal schließen sich Türen, von denen man dachte, dass sie offen sind. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz gesund, sich eine Offenheit beizubehalten. Also durchaus Träume und Wünsche zu haben, aber nicht diesen einen festen Plan. Also tatsächlich, da ist es dann nicht wie ein Marathon, dass du eine feste Strecke hast und sagst, wenn ich davon einmal abkomme, dann verliere ich mich.
Kennst du einen Kaffee hier irgendwo in der Nähe? Weil dann würde ich noch einen Kaffee mit dir trinken.
Ja, gerne. Ich müsste tatsächlich auch einmal kurz gucken, wo hier eins ist, weil ich hier meistens immer nur kurz laufen gehe und dann bis in meine Richtung, aber da finden wir bestimmt was.
Ja, weil ich habe immer, wenn ich mit CDU-Politikern das Gefühl, rede oder auch mit FDP-Politikerinnen und Politikern, habe ich immer das Gefühl, die haben in der 4. Klasse beschlossen, das zu werden.
Das gibt's auch.
Und ziehen das auch so richtig durch. Also der Aktenkoffer war schon in der 6. Klasse mit dabei.
Wie bei Christian Lindner.
Ja, genau so.
Auch schon. Das gibt's auch tatsächlich. Also hier scheint es einen Biergarten zu geben, der aber, glaube ich, auch Kaffee hat. Und das finde ich immer ein bisschen spooky, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ah, das scheint hier drin zu sein. Schau mal.
Da drüben ist was. Da sehe
ich
was.
Genau.
Da ist so eine Jalousie.
Das ist noch gut. Und das ist jetzt in den letzten Jahren, das war vor allem in dieser Phase, wo die Grünen noch mal deutlich erfolgreicher, ne, so 21, 22, 20 rum waren, dass plötzlich Menschen zur Grünen Jugend damals noch gekommen sind, die so beim ersten Treffen waren und so waren, wo kann ich hier Bundestagsabgeordneter werden? Und ich war so, Junge, chill mal kurz. Also ist gut, auch Ambitionen zu haben, aber ich glaube, es ist nicht unglaublich glücklich, wenn man in die Politik geht, weil man ein bestimmtes Amt haben will. Man sollte schon ein Thema haben, was einen antreibt. Und man sollte irgendwie eine Passion haben. Und man sollte sich auch halten. Weil ich glaube, das ist schon, wir haben vorher über Zynismus geredet, wenn irgendwann das Amt ein Selbstzweck wird. Also wenn ich es irgendwann mache, damit ich halt ein Amt habe.
Ja, ich glaube, dass der Bundestag auch aufgrund der Gehälter, die ja durch die AfD auch sehr häufig kommuniziert werden, dass es zu viel ist, dass man sagt, Mensch, das ist ja, also, das ist ja ein Megajob. Den kann man ja, da verdient man richtig gut, kommt rum. Also es ist ja, kann ja auch eine Berufsperspektive sein.
Ja, es ist natürlich auch ein Job, der viel Einfluss bietet. Es ist ein Job, der viel Resonanz bietet. Aber es ist ein Job, wo ich sagen würde, man wird unglücklich, wenn man es nur Job wegen macht.
Ich dachte,
nicht
kommt
grundsätzlich.
Noch was.
Nein, ja. Genau, ich würde einfach sagen, nach diesem ganzen optimistischen Podcast ist mein Credo am Ende, man wird übrigens unglücklich. Nee, das würde ich nicht sagen. Aber wenn man es nur einen Job wegen macht, und zumindest mal macht man schlechte Politik. Also das ist ja schon, na, also das war ja auch für mich damals, als ich zurückgetreten bin als Parteivorsitzende, war das schon, weil ich das Gefühl hatte, dass das Sesselkleben eine zu verbreitete Sportart in der Politik ist. Also dass man halt da sitzt, dass man gar nicht mehr drüber nachdenkt, habe ich gerade die Kraft, die Vision, die
Aber
Fähigkeit.
Aber das ist das, was ich vorhin meinte mit dieser Generationswechsel.
Ja.
Genau meine ich damit. Diese Leute, die sagen, ich warte jetzt,
loslassen können.
Ich warte bis zur Rente und verändere erstmal jetzt nichts mehr, weil alles ist so, wie es ist, ist erstmal gemütlich.
Ja, und das ist auch das, was ich vorher mit Zynismus meinte. Ich glaube, viele Leute denken ja bei Zynismus immer an, jemand hat einfach gar keine Ideale mehr, der hat die alle verkauft und alle aufgegeben. Gibt's auch. Ist aber gar nicht meine häufigste Erfahrung, sondern meine häufigste Erfahrung ist, dass Leute zwar noch der Meinung sind, dass sie eine Idee haben, wo es hingehen könnte, aber die Leute nicht mehr für überzeugbar halten. Also so ein bisschen zu denken, ich habe zwar recht, aber mit denen muss ich das erst gar nicht probieren. Und das ist dann so eine Resignation vor den eigenen Bürgern. Und das führt zu einer ganz komischen Mischung aus Rechthaberei, Defensive und trotzdem irgendwie Besserwisserei und so. Und das finde ich so die unangenehmste Mischung, wenn eigentlich Menschen aufgeben, für was politisch zu kämpfen, obwohl sie immer noch der Meinung sind, dass sie wüssten, wie es eigentlich besser geht.
Ja. Was glaubst du, ist das Problem der Grünen in Sachsen-Anhalt?
Ich glaube nicht, dass es ein spezifisches von einem Landesverband ist.
In Klammern im Osten.
Also ich glaube, wir haben insgesamt ein Problem, was Ostdeutschland angeht, was das Zutrauen in Parteien angeht. Also jetzt nehmen wir mal die AfD da einmal aus an dieser Stelle.
Würde ich widersprechen.
Das ist schon länger, naja, als wenn du schaust, wie groß die Mitgliedschaften in Parteien sind,
aber
wie viele Leute sich da engagieren.
Frag mal, wie groß die Überzeugung zum Beispiel der linken Wähler war, vorher noch PDS-Wähler. Da war das Vertrauen in die Partei, die Ideen und Ideale zu tragen schon groß.
Das stimmt, aber wenn du insgesamt schaust, ist der Blick auf das Parteiensystem einer, der stärker von Misstrauen geprägt ist. Also das wäre schon meine Wahrnehmung, dass es sozusagen da eine andere Entfernung einfach zu diesem etablierten System der Parteien gibt. Ne? Nicht zu Politik, sondern auch nicht zu Demokratie. Ich glaube, da muss man sehr aufpassen, das wird sehr gerne verwechselt.
Aber das ist ja grundsätzlich auch nichts Schlechtes, wenn man die großen Parteien erstmal...
Ich finde auch, das muss nichts, wo man sagt, das muss jetzt irgendwie was Schlimmes. Und das nervt mich auch, weil ich finde, man hat jetzt wieder viele auch Artikel gelesen, die in so eine Richtung, hier ist zu, ne? In so eine Richtung ging von... Ne, die im Osten haben halt die Demokratie nie richtig gelernt und sowas. Und das halte ich für Bullshit. Also man muss erstmal anerkennen, dass eine Bevölkerung, die in der friedlichen Revolution sich eine Demokratie erkämpft hat. Aber ich habe das Gefühl, dass es einen anderen Blick gibt auf, wie man diese Demokratie gerne gelebt hat und welche Rolle da die Parteien einnehmen. Das trifft erstmal alle Parteien. Und ich glaube, dann kommt bei uns als Grünen dazu, dass wir lange Zeit schon sehr wahrgenommen wurden, als die wollen uns was vorschreiben. Die wollen uns sagen, wie wir zu sein haben. Und ich habe mich viel gefragt, woher das eigentlich kommt. Weil, ne, wenn ich mich selbst jetzt mal wahrnehme, habe ich nicht das Gefühl, dass ich eigentlich jemand bin, der große Freude hat, Leuten den lieben langen Tag zu sagen, wie sie zu leben haben. Und habe das auch bei vielen Parteifreunden eigentlich nicht. Aber ich glaube, es ist diese Frage von so einer kulturellen Offenheit, das, worüber wir auch vorher geredet haben. Wenn ich auf die Ampelzeit zurückschaue, und das kann ich an mir selbst, ne, habe ich das sehr deutlich gemerkt, war das Gefühl, ich glaube, wir sind in unserer inhaltlichen Position irgendwann, ne, super vorsichtig und zurückhaltend geworden, aber kulturell so ein bisschen verhärtet. Bei der Frage, mit wem rede ich, auf wen gehe ich zu, welcher Debatte stelle ich mich oder ab welchem Punkt sage ich, das ist jetzt aber die falsche Debatte. Ja, wenn jemand mit dem Thema zu mir herkommt, nicht erst mal anfange, der Person zu erklären, dass es das falsche Gefühl oder die falsche Debatte ist, dass die danach nicht mehr über andere Themen reden will, ist ja wenig überraschend.
Kann ich deine Vermutung äußern?
Ja.
Ich glaube auch, das liegt daran, dass die alten Bundesländer einfach 20 Jahre mehr Zeit hatten, sich an die Idee einer grünen Politik zu gewöhnen. Und die neuen Bundesländer mit grünen Ideen gar nichts anfangen konnten, weil die Sorgen in dem Moment nicht waren, wir müssen Kohle abschaffen, sondern was ist, wenn die Lausitz nicht mehr existiert?
Ich meine, das Spannende ist ja, dass in der friedlichen Revolution die grüne Bewegung eine total starke Rolle gespielt hat. Na, Bündnis 90, das waren ganz prägende Figuren, wenn ich an Werner Schulz denke. Und auch tatsächlich nicht nur allgemeine Freiheitsbewegung, sondern wirklich auch diese ökologische Anteil. Ja. Die DDR war auch, was Umweltzerstörung angeht, ein ziemlich katastrophales Beispiel. Aber danach, ne, es gibt ja den sehr bekannten Fail damals aus einer Bundestagswahl mit alle reden über Deutschland, wir reden über das Wetter. Und das war wahrscheinlich damals so ein bisschen das Gefühl, und das hat sich dann auch durchgezogen, von das geht an unseren Problemen vorbei. Und da kommt ein anderes Thema rein. Ich habe damals, als ich als Parteivorsitz zurückgetreten bin, davon bin ich bis heute zutiefst überzeugt, gesagt, wir werden niemals eine Breite vordringen, übrigens Ost ohne West, solange wir als Elitenprojekt wahrgenommen werden. Und ich glaube natürlich, je stärker soziale Themen den Alltag bestimmen, desto weniger Raum ist da für andere Themen.
Das heißt, hast du nicht das Gefühl, dass eigentlich soziale Themen immer den Alltag bestimmen? Also es gibt gar kein, ich habe immer das Gefühl, es gibt gar kein, mal beschäftigt die Leute das mehr, mal beschäftigt sie weniger. Weil auch Umweltschutz ist ja am Ende und Klimaschutz ist ja am Ende eine Frage der sozialen Themen.
Auf jeden Fall, aber ich glaube, je unmittelbarer zum Beispiel die Angst vor dem Arbeitsplatzverlust ist, je unmittelbarer die Sorge ist, ob ich am Ende des Monats meine Miete noch bezahlen kann, je ungerechter das Gefühl ist, na, wir haben vorher über Vermögen geredet, Erbschaften werden so gut wie nur in Westdeutschland geerbt. Und da ist es natürlich so, also klar, soziale Themen für jeden von uns strukturieren die irgendwie auch den Alltag, aber wenn sie vor allem mit Angst verbunden sind und wenn sie mit Existenzangst verbunden sind, dann werden sie viel bestimmender und dann kommt, glaube ich, auch dieses Gefühl von, da ist gar kein Raum mehr für was anderes, kommt mir doch nicht mit dem Zustand von der Welt in 10 Jahren. Und das heißt nicht, dass sich diese Leute nicht für Ökologie interessieren, dass die sich nicht Gedanken um die Zukunft ihrer Kinder machen, ne? Aber dass sie, glaube ich, manchmal das Gefühl haben, es ist gerade kein Raum mehr, es ist schon so viel Krise.
Ja.
Und wenn wir das verändern wollen als Grüne, sind, glaube ich, 2 Dinge wichtig. Das eine ist, innerhalb des Klimaschutzes das auch wirklich als soziales Thema zu verstehen. Weil du hast ja total recht, Umweltschutz ist ein inhärent soziales Thema. Also, ne, man merkt hier, wenn man in Städten unterwegs ist, wer in den vielbefahrenen Straßen wohnt. Wir wissen, wer die schlecht saniertesten Häuser hat. Wir wissen, wer sich am wenigsten vor der Hitze schützen kann. Das waren die Leute in den Wohnungen ohne Klimaanlagen, die schlecht saniert sind, die am meisten gelitten haben in diesem Sommer. aber dann muss ich das auch, darf ich das nicht als so ein Afterthought denken, ach, ich mache da noch mal irgendwo ein Förderprogramm, sondern ich finde, dann muss ich das eigentlich zum Grund machen. Deshalb sage ich in meiner Klimapolitik, eine soziale Klimapolitik, die unterstützt, die es brauchen. Das heißt, auch bei Förderprogrammen kriegen nicht die noch ein bisschen mehr, die eh schon sich das große Allerkraut leisten können, sondern zum Beispiel, das bei Social Leasing in Frankreich funktioniert, die auf Gemeinwohl setzt, also das, was alle nutzen, Bahn, kommunale Wärmenetze, Grünflächen in Städten, und die aber auch die zur Kasse bittet, die über Jahrzehnte hinweg von Umweltzerstörung profitiert haben. Weil das ist ja ein Problem, und ich glaube, da waren auch wir Grünen zu sehr beteiligt daran, dass man so eine Individualisierung von Klimaschutz mitgemacht hat.
Du fliegst nicht in Urlaub.
CO2-Fußabdruck. Genau. Ja. CO2-Fußabdruck war eine Erfindung von einem Ölkonzern, British Petroleum, hat gesagt, hey, bevor wir darüber reden, dass wir hier gerade die Erde verbrennen, lass doch mal über das Auto von Max Mustermann reden. Ja. Ich habe keinen Bock, über den Wagen von einer Familie mit einem normalen Einkommen zu reden, solange British Petroleum immer noch diese Profite macht, über 96 Milliarden, die Ölkonzerne innerhalb der letzten Monate. Und das ist, glaube ich, der eine Aspekt da, die soziale Gerechtigkeit. Und dann musst du natürlich bei den Themen, wo die Leute gerade sich fragen, wie komme ich rum. Und das ist in Sachsen-Anhalt ehrlicherweise auch, finde ich, hi.
Hallo.
Ich würde einen Americano nehmen. Einen großen gerne.
Im Pappbecher. Zum hier trinken.
Ist okay.
Im Pappbecher. Und einen Cappuccino. Der mittlere. Nee, also die normale Größe, genau.
Das ist schon so bezeichnend, wenn Leute so neben Grün stehen, Angst
haben. Nein, das liegt aber auch an Flo. Wir beide haben eine große.
Du kontrollierst.
Wir haben eine ganz große PFAS-Recherche gemacht.
Ja.
Wir sind um die ganze Welt gereist, um diesen Fluorkohlenwasserstoff. Und diese crazy, Ausschichtung, ne? Ist ja.
Komplett. Ist ja auch gerade total spannend, was die Gesetzgebung auf europäischer Ebene angeht. Aber um das noch zu Ende zu führen, bei den Themen, bei den sozusagen genuin sozialen Themen, oder genuin ist ein dummes Wort, weil ich gesagt, Umweltschutz ist genuin, aber man könnte jetzt die klassischen Themen sagen. Da eine Glaubwürdigkeit zu haben. Und da haben wir zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, finde ich, eine krasse Chance. Suse Schibora-Zeitlitz, unsere Spitzenkandidatin, ist Pflegekraft. Und die hat die letzten Jahre, während sie im Landtag saß, weiter in der Pflege gearbeitet. Weil sie gesagt hat, ich will weiter den Alltag von meinen Kollegen mitbekommen. Ich will wissen, wo der Schuh brennt. Ich will wissen, wo gerade die Hütte irgendwie in Flammen steht. Und ich glaube, deshalb haben wir da auch echt eine Chance, in Sachsen-Anhalt zu zeigen, ja, ohne die Grünen gibt es keine Stimme für Klimaschutz und Umweltschutz. Davon bin ich wirklich zutiefst überzeugt. Wenn wir da raus sind, dann wird dieses Thema beerdigt werden in den nächsten 5 Jahren. Aber wir sind halt nicht nur das, sondern wir sind auch die, auf die du dich verlassen kannst, wenn es um deine Gesundheitsversorgung geht oder um bezahlbaren Wohnraum.
Ja. Ich glaube, ein großes Drama tatsächlich ist dieses Missverstehen des ostdeutschen Wählers, der ostdeutschen Wählerin. Wie schaffen die Grünen das? Ich hatte einmal Annalena in einer Baerbock-Interview und wollte sie in dem Interview, durfte ich aber nicht. Ich wollte sie unbedingt die Frage fragen, nicht wegen ihr, sondern weil die Redaktion gesagt hat, das ist keine gute Frage, welches ihr Lieblings-Gundermann-Lied ist, weil sie ja diesen Lausitzer Wahlkreis hatte.
Ja.
Und ich wollte an der Stelle rausbekommen, versteht sie ihre Wähler? Und ich weiß nicht, was sie geantwortet hätte.
Weiß ich auch nicht.
Wie lernt ihr diese Wähler denn eigentlich kennen? Und wie könnt ihr 40 Jahre fast nach dem Mauerfall diese Wähler begeistern, wieder auch für diese demokratischen Werte auch?
Also erstens haben wir einfach Leute vor Ort.
Ne? Die aber nicht keine gute Arbeit gerade machen, laut der Aussage der Leute vor Ort.
Ja, aber ich glaube, wie gesagt, wenn man denen auch die Möglichkeit gibt, dass sie wahrgenommen werden, Susa habe ich ja gerade als bestes Beispiel genannt, die schafft es, glaube ich, gerade in diesem Wahlkampf vielen Leuten eine Hoffnung zu geben und zu zeigen, ey, da ist eine Grüne, die sich für euch interessiert, die sich für eure Themen interessiert. Und deshalb ist jetzt nicht, ich muss da, also es soll nicht so ein Touri-Ding werden, mir muss das jetzt jemand erklären, sondern ich kann schon auch einfach mit den Leuten reden, die da sind, die da die Flagge hochhalten. Und das finde ich übrigens auch total wichtig bei der Frage, wie reden wir gerade über Ostdeutschland. Ich glaube, Luna, eine Mitarbeiterin von mir, mit der hattest du auch mal was zusammen gedreht, die kommt aus Sachsen-Anhalt und die sagt mir auch immer, jeder von uns macht sich kranke Sorgen, wenn wir die Umfragewerte sehen. Ja. Man soll es auch nicht kleinreden und sagen, heiti, heiti, alles gut. Aber wenn nur noch so getan wird, als ob alle in Sachsen-Anhalt die AfD wählen, dann gehen diese ganzen Menschen, die dort die Flagge hochhalten, die in einem Land leben wollen, wo es nicht normal ist, dass 14-Jährige mit Baseballschlägern verprügelt werden von Abgeordneten, ne? Und die auch unglaublich viel an Wissen haben und an Strategien, an Ideen, an welchen die gescheitert sind, an welchen die funktionieren können, das geht alles unter. Und das heißt, ich sehe es auch als meine Aufgabe, wenn ich jetzt gerade da bin, nicht hinzukommen, zu sagen, ich erkläre euch jetzt irgendwas, sondern dem Reichweite zu geben, dem Sichtbarkeit zu geben. Und dann ist es natürlich einfach hingehen, mit den Leuten reden und nicht hingehen mit einem Gefühl von, ich bin die Norm. Und das war für mich eine total interessante Erfahrung, als ich mit Steffen Mauer, einem Soziologen, der aus Rostock kommt, dort eine Platte aufgewachsen ist, in Lüttenklein, haben sie auch mal zusammen besucht. Wir waren sogar in seiner Wohnung, in der er aufgewachsen ist.
Ein tolles Buch geschrieben, auch über, wie man den Osten verstehen
total,
kann besser.
Total. Mehrere, die es ungleich vereint, was sehr analytisch ist in der Lüttenklein, ja. Was euch so biografisch auch ein bisschen Ort nachzeichnet. Und mir sind dabei zwei Dinge aufgefallen. Das erste für uns beide war das Thema Arbeitsplatzverlust der Eltern total prägend, das ist eine Biografie. Meine Mutter hat, als ich 18 war, ihren Job im Frauenhaus verloren. Steffens Vater hat nach der Wende seinen Job in einer Werft verloren, in Rostock. Und da würde man auf den ersten Oberflächenblick denken, ähnliches Thema, ne? Haben wir den gleichen Zugang zu. Es war aber so, dass meine Mutter innerhalb von 3 Monaten wieder einen Job hatte und sie die Einzige in meiner Familie war, die diese Erfahrung gemacht hat. Steffens Vater hatte bis zur Rente keinen Job mehr und alle Männer, die in dieser Platte gelebt haben, haben der gleichen Werft gearbeitet, zugemacht hat. Das heißt, die haben alle diese Erfahrung gemacht. Das verändert fundamental.
Ich halte es für das größte Trauma der Nachwendezeit, weil ich es auch gesehen habe bei meinem eigenen Vater, der nicht in dem Beruf arbeiten konnte, den er vorher hatte. Bei so vielen anderen Vätern, ich halte es für das größte Trauma unserer Gesellschaft, diese fehlende Anerkennung der Leistung vor der Mauer und dass man das integrieren kann in der Nachwendezeit. Ja. Also dass man die also ein bisschen was auch heute zum Beispiel Menschen, die aus Syrien flüchten oder aus dem Iran kommen oder gekommen sind, aus vielen Ländern, aus der Ukraine gekommen sind, wo gesagt wurde, das, was du gelernt hast, zählt erstmal nicht.
Und dass man davon auch was lernen kann. Also dass es vielleicht Wissen im Umgang mit Veränderungen, mit Umbrüchen, ich kann eigentlich dieses Transformationswort nicht mehr hören, weil es nicht so wahnsinnig technokratisch ist, aber meinetwegen auch mit Transformation da gibt. Und da ist natürlich schon manchmal dieses Setzen von Westdeutschen, als wir sind die Norm. Und ich würde sagen, dass die Wende davon total stark geprägt wird. Das fängt natürlich an mit, wie das Grundgesetz entstanden ist, was alles historisch erklärbar ist, wie die Prozesse damals waren. Das ist gar nicht, das war ja ein unglaublich komplexer, schwieriger Schritt. Aber dass sozusagen so ein bisschen nicht die Wiedervereinigung als eine Vereinigung gedacht wird, von zwei Teile wachsen zusammen, sondern an vielen Stellen gedacht wurde, also es gibt die Norm und der andere Teil kommt dazu und der passt sich dann an. Der wird dann genauso wie wir. Und das war der andere Teil bei dem Buch mit Steffen, wo ich sehr aufgehorcht habe. Das war ziemlich am Anfang, wurden wir gefragt, wann wir uns das erste Mal als Westdeutsch oder als Ostdeutsch verstanden haben.
Ja,
Und Steffen meinte, immer. Also es war irgendwie kein Moment, wo das nicht irgendwie eine Rolle in meinem Leben gespielt hätte. Und liegt natürlich auch an Generationenunterschieden. Ja. Er hat noch so Dinge, die er mitbekommen. Und dann habe ich nachgedacht. Und ich konnte es nicht sagen. Und ich glaube, es war aber super spät. Weil ich habe natürlich in der Schule gelernt, ich hatte Geschichtsunterricht, dass es die Wiedervereinigung gab. Aber das war für mich ein historisches Thema. Das war sowas, was ganz weit weg ist, aber es hatte nichts mit meinem Alltag zu tun. Und das hat sich dann geändert, als ich tatsächlich in der Grünen Jugend, gab es viele junge ostdeutsche Menschen, die mit einem totalen Selbstbewusstsein rangegangen sind, die gesagt haben, ey, meine Eltern haben versucht, sich ihren Dialekt abzutrainieren, meine Eltern haben sich geschämt für dieses Thema, meine Eltern haben sich geschämt vielleicht für ihre Arbeitslosigkeit. Wir wollen, dass über unsere Perspektiven und die Geschichte unserer Familien geredet wird. Und da habe ich dann aber schon noch mal gemerkt, dass auch ich Teil von diesem, das als die Norm, also mein Leben und das Aufwachsen in Westdeutschland, das ist das Normale. Und das andere ist halt das, was dann irgendwie da dazukommt. Und ich glaube, wenn wir es schaffen würden, das, was man damals verpasst hat, also eigentlich hätte es in den 90ern stattfinden müssen.
Ja, ja.
Diese Prozesse des gemeinsamen voneinander Lernen hätten in den 90ern stattfinden müssen. Aber wenn man es zumindest jetzt schafft, das so ein bisschen zu wiederholen, und dann denke ich auch an das Thema Rechtsextremismus. Weil ja klar, diese Umfragewerte gerade in Sachsen-Anhalt sind schockierend. Und wir haben es uns aber manchmal auch leicht gemacht in Westdeutschland, dass man so auf den Osten schaut und sagt, boah, ist ganz schlimm mit den Nazis, ne? Ist ja auch ganz, ganz traurig da, ganz, ganz schwierig. Sorry, aber wenn wir halt auch 20% in westdeutschen Bundesländern haben und gerade deutlich über 20% in bundesweiten Umfragen und es auch bei mir im Wahlkreis Orte gibt, wo die Wahlkarte aussieht, wie die vor 8 Jahren in Thüringen aussah, ist Rechtsextremismus kein ostdeutsches Phänomen, sondern gesamtdeutsches.
Dieses Argument ist mir das schwierigste Argument überhaupt, weil der Blick in die Welt reicht doch. Also in so vielen Ländern wird rechtsextrem gewählt. Und was hat das jetzt mit Ostdeutschland zu tun, dass in Italien plötzlich wie wird sie genannt? Neo, nee, nicht faschistisch.
Ich glaube, neofaschistisch war, glaube ich, nicht von sich selbst, sondern so ein bisschen die einordnen.
Wir haben
total.
Trump.
Marine Le Pen.
Genau, also so, das ist ja, es ist, kann ja nicht, also Ostdeutsche dürfen, wenn, dann auch nur in Ostdeutschland wählen und nicht in ganz Europa. Also so.
Die Ostdeutschen sind nicht verantwortlich für den Rechtsextremismus in ganz Europa und auch nicht über den USA. Nee, total. Und ich glaube, und dann, das wäre ja aber sozusagen genau so ein Punkt mit diesem Lernen, was ich vorher meinte, wo man ja mal überlegen könnte, ne? also oder nicht überlegen, sondern das tun wir ja auch. Und ich mache ganz, ganz viel zivilgesellschaftlich, sich echt mit den Leuten vor Ort auseinanderzusetzen und zu sagen, was hat bei euch funktioniert, was hat nicht funktioniert, was sollten wir anders machen. Ne?
Und ich würde sagen, wir setzen uns noch kurz für den Kaffee in den Park und dann, ich finde es aber gerade so spannend.
Aber dass ich da auch so ein bisschen die Hoffnung habe, ich finde es an sich immer super nervig und ich glaube, ich finde auch viele Leute in Ostdeutschland super nervig, dass dann immer in den paar Wochen vor der Wahl alle Journalisten da nochmal hinfahren und irgendwie jetzt entdecken wir den Osten und dann gibt es wieder für 5 Wochen große Ost-West-Debatten, danach ist wieder gut. Aber vielleicht bekommt man es ja diesmal hin, dass tatsächlich ein bisschen mehr entsteht als diese 5 Wochen und 3 Talkshows oder 27 Talkshows und so ein bisschen so ein anderer Prozess da auch eintritt.
Ich bin mal gespannt, ob wir als Gesellschaft es schaffen, die ja tatsächlich mit dieser imaginären Mauer noch existiert, muss man leider sagen, ob die eine Seite es schafft zu sagen, es tut uns leid, und die andere Seite, also der Osten, es schafft zu sagen, wir verzeihen.
Mhm.
So, weil das ist ja, das gehört ja dazu, dass wir gemeinsam als Gesellschaft wachsen können. Jetzt Frage an dich ganz konkret, kannst du denn zum Beispiel den Menschen verzeihen, die dich abwerten, weil du Grüne bist?
Ja.
Konntest du das schon immer?
Nein.
Was hat dazu geführt?
Dass ich zum einen eine Entscheidung für mich getroffen habe, dass ich kein verhärteter Mensch werden will.
Ja.
Ich glaube, es gäbe viele Möglichkeiten, dieser Welt zu verhärten. Und als jemand, der in der Öffentlichkeit steht, vielleicht umso mehr. Und ich will aber kein Mensch werden, der in 10 Jahren eine Liste von Menschen hat, die mir Böses angetan haben und mit denen ich nie wieder reden kann. Und der der Welt mit Misstrauen begegnet und der der Welt mit Ablehnung begegnet. Und deshalb habe ich einmal aus einer Art von Selbstschutz für mich entschieden, ich muss in der Lage sein, Menschen verzeihen zu können.
Ja.
Und aber auch, ich hatte vorher über die Liebe zu Menschen geredet. Und ich meine, ich glaube, bei mir hängt es vielleicht auch ein bisschen mit so einem Thema tatsächlich von irgendwie Glaube zusammen oder sowas. Aber dass ich den Menschen für im Grunde gut halte. Das heißt nicht, dass ich alles gutheißen muss, was einzelne Menschen tun. Das heißt sogar an vielen Stellen, dass ich aktiv widersprechen muss. Aber es heißt, dass ich glaube, dass Menschen sich ändern können. Dass ich glaube, dass Menschen das Potenzial haben, sich anderen Menschen wieder zu öffnen, auch wenn sie mal total verschlossen haben. Dass Menschen ein Potenzial haben, Hass hinter sich zu lassen. Dass Menschen selbst ein Potenzial haben, zu verzeihen. Wenn ich dieses Potenzial in anderen sehe, muss ich es ja aber auch in mir leben. Und muss es für mich auch eine Leitlinie sein. Und ich glaube, eigentlich demjenigen, der mit Hass begegnet, mit Liebe zu entgegnen, ist die beste Möglichkeit, sich diesen Glauben an die Menschheit zu erhalten.
Ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe, dass wir das klingt so, also es ist sehr einfach gesagt, aber es ist sehr, sehr schwer, was du dort beschreibst eigentlich.
Auf jeden Fall.
Die Welt, in der wir leben, die wird immer härter, die wird immer gröber.
Das ist ja auch was für mich total schwer ist. Ne? Also es ist erstmal im Abstrakten einfach gesagt, aber natürlich, was heißt das dafür? Also einmal heißt das ja nicht, dass ich alles mitmachen lasse. Ne? Ich glaube, das ist das Wichtige. Das heißt nicht, dass ich nicht widerspreche. Das heißt nicht, dass ich nicht klar in Konfrontation gehe. Das heißt nicht, dass ich nicht Menschenfeindlichkeit mit allem, was ich habe, entgegentrete. Aber es heißt, dass ich den anderen dabei immer noch als Menschen sehe, wo ich in der Lage sehe, dass man zueinander finden kann wieder. Und das ist natürlich aber in der Praxis oft super kompliziert, weil natürlich bin ich oft wütend, natürlich bin ich oft frustriert und natürlich denke ich mir oft, ihr Penner so. Und alle diese Momente. Das heißt, ich glaube, wenn man so ein bisschen so diese Praxis von irgendwie Liebe zu Menschen auch leben will, also manchmal ist man ganz schön hart dran arbeiten muss.
Lass mal noch mal ganz an den Anfang des Gesprächs kurz gehen. Hast du irgendwann festgestellt, dass Laufen dir dabei hilft?
Voll.
Also ich habe beim Laufen oft, wenn ich wütend bin, geht die Wut weg.
Ja, die Wut und so ein wuseliger Kopf. Also da gibt es für mich gar nicht so viele andere Sachen, die das tun, weil ich schon mal das Gefühl habe, eigentlich sind 1000 Themen in meinem Kopf, die ich gleichzeitig bearbeiten müsste. Und ich habe wenig andere Dinge, womit ich den Kopf so richtig frei bekomme. Also gerne. Ich lese auch unglaublich gerne.
Ah ja, da haben wir ein gemeinsames Hobby.
Sehr, sehr viel. Und das ist natürlich
kannst
für mich
das,
auch...
Also wenn es mir schlecht geht, fängt mein Kopf an, dann lese ich die Buchstaben, genau, aber es geht nichts in meinen Kopf rein.
Und das ist nämlich bei mir auch. Und deshalb habe ich so ein bisschen ein anderes Hobby da nochmal gebraucht. Weil Lesen kann für mich manchmal auch so eine Art von Escape sein und rauskommen aus der Welt. Aber einmal, wenn ich so unter Hochspannung stehe, dann gelingt es nicht. Und es bringt mich natürlich wieder in einen neuen Gedankengang und so. Und manchmal brauche ich das eher mal komplett den Kopf frei zu bekommen. Also nicht an mich in das nächste Problem reinzudenken oder auch noch nicht mal die nächste Welt oder die nächste Geschichte.
Hast du das Gleiche, was ich auch habe? Erträgst du keine Stille?
Ja, total schlimm.
Vielleicht wird man Journalist oder ja. und Politiker oder Politikerin, wenn man keine Stille, weil es immer Lärm ist. Ich brauche immer Lärm.
Ja, ist bei mir auch so. Also es ging sogar früher so weit, dass ich immer Musik oder Serien anhatte zum Einschlafen. Ja. Es ist durch meine Ehe ein bisschen anders geworden, weil mein Mann das überhaupt nicht ausdrückt. Und das ist zum Beispiel auch spannend, wenn ich mit meinem Mann immer in der gleichen Wohnung schlafe, dann brauche ich das nicht. Also dann geht das für mich ohne. Aber sobald ich alleine bin, brauche ich das wieder total. Ich glaube, es hängt auch, sind, glaube ich, auch oft Leute, die nicht gerne alleine sind. Ja. Und die irgendwie so immer was andere Menschen um sich herum haben. Ich versuche aber, mich mittlerweile ein bisschen dazu zu zwingen.
Therapie?
Meditation erstmal. Das wäre der nächste Schritt. Ja. Obwohl ich immer finde, ich finde es so geil, wie
also man... Also indiskret so zu fragen,
nö,
aber...
Nö, ist gut. Ja. Wir haben manchmal immer über Therapie, ne? Also so, es gibt ja auch immer diese Debatte über junge Menschen, was auch immer heißt, diese ganzen Snowflakes, die nur über mentale Gesundheit reden. Und bei meinen Kollegen im Bundestag denke ich mir so... Manchmal wäre es gar nicht so schlecht, sie mit seiner eigenen mentalen Gesundheit.
Das ist tatsächlich, ne? glaube ich, das Beste, was wir als Mensch machen können für die Selbstpflege, ist Gymnastik
ja.
und zur Therapie.
Ja, 100%. Ja. Ich glaube auch, dass die Welt, ich will jetzt nicht irgendwie komplexe politische Interessenskonflikte damit nur individualisieren und psychologisieren, aber zumindest den Umgang damit finden, wäre die ja. Welt, glaube ich, manchmal ein besserer, wenn das mehr Leute machen würden, wenn es noch die Therapieplätze dafür gäbe. Das ja. muss man auch sagen.
Das wäre sehr schön,
wenn da die... Ja. da sein. Aber ich habe tatsächlich so ein bisschen Meditation mache ich hin und wieder und dass ich jetzt beim Laufen ja immer jemand, der immer Musik oder Podcast gehört hat und dass ich mich versuche, manchmal zwingen, ohne Kopfhörer laufen zu gehen.
Schaffe ich nicht. Selbst beim Schwimmen habe ich Musik,
ja, Kopfhörer. Ja, mir tut mir auch total schwer, aber ich glaube, es ist eigentlich manchmal für dieses... sich irgendwie darauf einlassen zu können, gerade rauszugehen. Eigentlich was Gutes. Vor allem da, ich bin hier auch noch ganz schön, kommt darauf an, aber wo es so eine ja. richtig schöne Natur gibt. Meine Mama wohnt auf der Schwäbischen Alb. Und dann gehst du halt richtig, ich meine, da läufst du aus dem Haus raus und innerhalb von 40 Metern bist du einfach in der komplett freien Natur. Da ist es richtig geil, dann auch ohne Kopfhörer laufen zu gehen.
Ja, ich bin groß geworden in der Frankfurter Allee. Da geht man raus und da bist du innerhalb von 40 Metern ja. neben... Armut und Erschöpfung.
Ich würde auch sagen, also klar, wenn sozusagen das die Alternative zu den Kopfhörern, ja. Straßenlärm und das Gewusel einer Großstadt ist, dann würde ich auch lieber eine Kopfhörer nehmen.
Hast du dir Ziele weitergesetzt sportlich, dass du sagst, ich brauche auch diese Ziele zum Laufen, damit ich das weitermache? Oder ist es eine Phase, glaubst du, oder ist das so, das ist jetzt Teil deines Lebens? Das ist eine blöde Frage, aber irgendwie interessiert es mich trotzdem.
Ich glaube, auf eine gewisse Art und Weise wird es Teil meines Lebens bleiben. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, irgendwann gar keinen Sport mehr zu machen. Ich glaube, es wird Lebensphasen geben, wo es ein bisschen in den Hintergrund gerät. Also ich bin Anfang 30, in meinem Freundeskreis ja. sind gerade unfassbar viele Menschen Eltern geworden, auch in meiner Familie. Und natürlich sind das mal Phasen, wo andere Dinge zentraler und prioritärer sind. Und da habe ich natürlich viele Freunde, die sagen, oh, ich schaffe es jetzt vielleicht alle paar Wochen irgendwie noch mal irgendwas zu machen oder sowas. Und ich glaube, so wird es auch Phasen bei mir geben, wo es eine andere Priorität gibt. Aber ich glaube, es wird immer irgendwie eine Rolle spielen, weil ich finde, diese Kraft, auch in dem zu sehen, was der eigene Körper kann, und auch so ein Gefühl für den eigenen Körper zu entwickeln. Also ich glaube, ich war lange Mensch, der nur im Kopf gelebt hat. Ich bin ein sehr verkopfter Mensch von der Tendenz her. Und ich finde, Geist, Intellekt, Kopf ist was unglaublich Wichtiges. Aber ich habe den Körper einfach dabei ignoriert. Und das war für mich so eine total schöne Erfahrung, so mehr in meinem Körper zu leben. Das kann ich mir nicht vorstellen, darauf nochmal zu verzichten, auch wenn es bestimmt Phasen gibt, wo ich es ein paar Wochen lang einfach nicht auf die Reihe bekomme oder so. Und irgendwie knabber ich schon immer noch an diesem Marathon-Gedanken, ob das nicht irgendwann mal drin ist. Und erstmal wäre das Ziel nochmal ein Halbmarathon, dann vielleicht ein bisschen schneller als im letzten
Jahr. Vielleicht, weißt du schon wo? Ich habe jetzt entschieden, dass wie gesagt, am Anfang des Gesprächs, da lief es glaube ich noch nicht, dass ich gerne einmal einen Marathon gelaufen bin, nie wieder, aber Halbmarathon als die perfekte Distanz empfinde und habe das so als schöne europäische Zugreise möglicherweise und aber auch Flugreise. Das ist lustig, ich habe diesen Reflex, wenn ich mit dir rede.
Ja, das kenne ich bei vielen Leuten und es ist wirklich, dass ich, also,
ja, okay.
Do what you want, I don't give a fuck.
Ich war jetzt in Bergen und bin dann einen Halbmarathon gelaufen und finde das total lustig, diese Halbmarathon zu laufen, weil es dann so ganz egal wird, wie schnell es ist. Aber man sieht eben, man läuft mit so ganz vielen Leuten durch eine wildfremde Stadt. Und das ist irgendwie hat mir wirklich große Freude bereitet.
Es gibt bei mir so einen absurden Traum, da muss ich aber gucken, weil da kannst du nicht für einen Halbmarathon nach Neuseeland gehen. Das heißt, das müsste man dann wirklich auch mit einem Urlaub, wo man da längere Zeit verbringt, also im Wind. Aber
ich sehe morgen die Bildschlagzeile. Grünpolitikerin.
Genau, plant.
Plant Halbmarathon in Neuseeland.
Aber es gibt so eine Sache, die mich auf so eine absurde Art und Weise reizt. Und zwar gibt es einen Hobbiton. Und das ist einer Halbmarathon durch die Szenerie von Herr der Ringe. Mhm. Herr der Ringe wurde ja in Neuseeland gedreht. Und da gibt es das sozusagen das Set von dem Auenland. Und da die Vorstellung, dort einen Halbmarathon zu laufen. Ich bin riesiger Herr der Ringe-Fan.
Ich habe das, glaube ich, sogar auf Instagram irgendwo habe ich das mal. Ich
ja, bin großer. Ja. Ich habe auch immer das Ziel, das so ein bisschen von den Rechten zurückzugewinnen, weil es gibt einen total starken Bezug in rechten Kreis, ne, auf Herr der Ringe.
Dabei ist es, das ist total interessant, dabei ist ja Tolkien einfach, das ist die Grausamkeiten des Ersten Weltkrieges, total, die er da verarbeitet.
Und in Klarheit aufgeschrieben, ja, ein komplett überzeugter Menschenfreund und Humanist. Aber es ist, ne, es ist Giorgia Meloni, die ja sogar dieses Festival macht. Und ich hatte
Palantir.
Jetzt noch, ja, Palantir, so ja, genannt ist. Ich hatte jetzt rausgefunden aus seiner, der hat ein neues Buch geschrieben, dass der erste Hund von J.D. Vance Pippin hieß, was mich ein bisschen persönlich getroffen hat, weil mein erster Hund Bilbo hieß. Also, aber ich habe mir jetzt vorgenommen, Tolkien zurückzuerobern, ja, für die Demokraten.
Was liest du eigentlich gerne? Das würde mich noch interessieren.
Ich lese,
also, weil wir haben nämlich
parallel
auch einen Buchclub und.
Ach, geil. Ja, ja. Ich bin seit ein paar Wochen im Buchclub. Ist richtig geil.
Was liest ihr gerade?
Jetzt gerade lesen wir Lilianas Unvergänglicher Sommer. Das ist ein Buch, wo es um einen Femizid in Mexiko gibt, ausgeschrieben 20 Jahre später von der Schwester von der Frau, die umgebracht wurde. Aber total schön, weil sie nicht in erster Linie über den Femizid schreibt, sondern das Leben ihrer Schwester nacherzählen will. Weil sie sagt, dieses Femizid hat oft die Wirkung, dass die Frau nur noch damit verbunden ist. Und dass dadurch eigentlich auch am Ende so eine Macht ausgeübt wird, den Mann, dass er für immer ihr Schicksal bestimmt. Und da diese Lebensgeschichte zu erzählen, ganz, ganz tolles Buch. Und ich lese meistens immer parallel ein Sachbuch und ein Roman, ein belletristisches Buch. Ich habe früher ganz viel Fantasy gelesen. Ja. Das ist ein bisschen weniger geworden. Habe ich mir überlegt, ob ich nochmal so ein bisschen dazu zurückkomme, weil es eigentlich immer so eine ganz große Liebe war.
Ich habe gerade Dungeon Crawler Karl angefangen, was ich dir sehr empfehlen kann. Das ist so ein, hast du davon gehört?
Nee.
Es wird gehandelt als der neue Harry Potter.
Ah, okay.
Ist auch ein Riesenwelterfolg schon, ja, auf Englisch. Jetzt, ich glaube, die ersten vier Bände gibt es auf Deutsch.
Spannend, ist voll mir vorbeigegangen.
Und es geht tatsächlich um einen Typen, der in einen Dungeon muss, weil irgendwie eine außerirdische Macht die Welt übernimmt und dann so eine Art interplanetarischen, ja, Dungeon aufbaut. Und er kämpft sich durch diesen Dungeon mit all diesen ganzen, ja, Anspielungen auf Rollenspiele, Fantasy, ja, Nerdigkeiten. Und das ist wirklich sehr unterhaltsam. Und das ist das erste Hörbuch, weil ich das als Hörbuch höre.
Ja.
Was ich höre und auch sogar richtig mit Geräusch gelacht habe.
Ach, spannend, okay.
So,
wie heißt Dungeon?
Dungeon Crawler Karl.
Dungeon Crawler Karl.
Er hat eine Katze als Sidekick,
ja,
und die ist natürlich arrogant und überheblich. Und es ist wirklich empfehlenswert. Also es ist so als Fantasy-Empfehlung.
Ach, sehr schön.
Ja.
Dann lese ich das gerne mal.
Ich glaube, wir haben ein natürliches Ende dieses Gesprächs gefunden. Ich danke dir sehr für diesen kurzen Lauf und
Dankeschön
für dieses lange Gespräch.
Genau. Das lange Gehen, das kurze Laufen. Ne? Danke
Vielen
dir.
Dank.
Ciao. Tschüssi.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert-Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.